Das hier ist ein Podcast. Der hatte Sommerpause, aber die ist jetzt vorbei. Und das bedeutet, es ist endlich wieder ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Und zwei Männer unterhalten sich ab jetzt wieder. Meine Damen und Herren, hier ist Ihr vorzüglicher Podcast Fest und Flauschig. Mit Ihren formidablen Gastgebern Jan Böhmermann und Olli Schulz. Heute mit Tim Etio, dem Lego-Vogel Met, der Elefant namens Sneemann Tnafeleid, die Maus aus Sur-Sur-Miet. Hui, Stim, Lego Vogel, mit der Elefant, namens, Sneemann, Snaffele, Eis, Stimaus, aus, Soamis. Das war rückwärts. Das nennt man ein Palindrom. Klingt komisch, ist aber so. Jetzt noch die allseits beliebte Musik und dann sind sie wieder da.
Hey, wer kommt denn da?
Hey, hey Olli.
Kurz. Hey, Cowboy.
Sag mal, ich laufe durch die Dünen und da... Hey, was? Hast du ein Feuer gemacht oder was?
Ja, ein kleines Lagerfeuer.
Das ist ja super, dass wir uns jetzt hier wieder treffen. Ausgerechnet cool. Jetzt hier zu Beginn des Podcasts bei Spotify. Hey, hallo Leute, willkommen zurück aus dem Urlaub. Ich laufe hier gerade durch die Dünen und auf einmal sehe ich da ein Lagerfeuer. Ich nähere mich dem Feuerschein und da sitzt da der Olli mit der Gitarre.
Hey, wie cool. Hey. Willst du ein Stockbrot?
Ja, gerne. Und ich habe Sardinen mitgebracht. Warte, ich muss mal kurz den Rucksack aufmachen.
Das gibt's ja gar nicht. Was, auf Sardinien oder was?
Nee, ich habe die mitgebracht von den Malediven. Schön, dass ich dich wiedersehe. Heute ist der 27. August.
Ups, kleiner Frosch.
Was war das denn?
Ein kleiner Frosch, glaube ich, oder?
Hier gibt's Frösche. Frösche sind doch Süßwassertiere. Was machen denn hier am Meer?
Du, wir sind hier gerade in so einer, in einer Parallelwelt. Hier gibt's alles.
Wie bei Westworld. Es ist alles gar nicht...
Alles, was du willst.
Komm, wir gehen mal raus. Hey, herzlich willkommen, liebe Leute, willkommen zurück. Bei Spotify, bei Fest und Flauschig. Es ist heute Sonntag, der 27. August. Und wir haben, ich glaube, uns jetzt ganz lange nicht mehr gesprochen. Also 6 Wochen mindestens, ne?
6 Wochen, Jan. Und soll ich dir was sagen? Ich habe mich gerade hinterfragt. Vor einer Stunde habe ich mich mit Glücksgefühlen ertappt, dass wir uns heute sprechen werden. Und da frage ich mich, und ich habe mich gewundert, habe dann so überlegt, woran liegt das, dass ich mich so freue, dass ich wieder eine Sendung machen kann generell, dass wir uns wiedersehen, oder ist es dieses Gefühl aus der Kindheit, wenn die Sommerferien langsam vorbeigehen und man weiß, am ersten Tag in der Schule gibt es unheimlich viel zu reden.
Es gibt viel zu erzählen, man hat die Mickey-Maus-Hefte vom Zeitschriftenhändler seines Vertrauens zurücklegen lassen, sitzt zu Hause im Jugendzimmer mit 6 Mickey-Maus-Heften. Seid ihr früher lange weggefahren im Urlaub oder konntet ihr euch immer nur so
ein, 4 Wochen. Wochen. Und schön braun zurückkommen, damit man auch sieht, dass man lange im Urlaub war.
Ja, und ein
Statussymbol, ne?
Damals, früher, mittlerweile ist ja die vornehme Blässe wie in Asien angesagt. Aber ich bin auch so braun, dass man nicht mal mehr T-Shirt-Ränder sieht. Ich bin richtig ganz körperbraun. Ohne T-Shirt-Rand. Ich habe nur so einen kleinen, so weiße Marken vom Bikini natürlich. Aber ansonsten bin ich komplett knackebraun. Also überall. Weißt du, ist diese Bräune, wo man dann so, wenn man das T-Shirt auszieht, so ein weißes, einen weißen Oberkörper hat, habe ich gar nicht mehr. Ich war 6 Wochen wirklich nur in meiner Massagebutze auf den Malediven.
Super. Aber bist du Das okay, eigene Tierchen hier noch. Sag mal, bist du ein Typ, der braun wird im Urlaub? Bist du ja, so ein Braun? Ich werd rot, dann pellt sich die Haut, dann bin ich wieder blass. Und das ist also wie ein Engländer. Ich habe
wie eine Schlange.
Ich häute mich, genau. Und das kennst du auch, wenn du dich früher richtig verbrannt hast und so richtige Hautlappen abziehen konntest und ja, die dann gesammelt hast. Und
Ist eine Spezialität Essen. In vielen Ländern wird es auch gegessen.
Im asiatischen Raum ist das. Ups, jetzt muss ich hier irgendwas kurz stoppen an meinem Rechner. Es hallt immer noch ein bisschen in meiner Wohnung, in meinem kleinen Schloss. Das liegt daran, dass nächste Woche Donnerstag, wenn wir die nächste Aufzeichnung haben, das Regal ankommt. Das wird hier aufgebaut und genau zu dieser Uhrzeit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das dokumentieren sollten. Vielleicht muss ich den Termin nochmal umlegen. Hörst du das mit dem Hall ein bisschen?
Ja, Schloss Olli, ich finde das ganz schön. Hallig Olli haben wir vorhin gesagt. Analog zu Hallig Hogo, Hallig Olli. Ey, erstmal schön, dass du wieder da bist, dass du heile wieder da bist.
Schön, dass du wieder da bist, ja. Ich war gar nicht weg. Zeiten,
du warst gar nicht weg, nee?
Nee, ich war 5 Tage in London. Das war mein großer Trip, den ich gemacht habe. Ansonsten war ich die ganze Zeit in Berlin. Ich habe richtig Urlaub hier. Balkonien hat man ja immer gesagt. Also ich bin tatsächlich hier geblieben und habe mir eine schöne Zeit in Berlin gemacht.
Ich war ganz froh gegen Ende des Urlaubs, dass ich wirklich heile zu Hause angekommen bin, weil ich habe gehört, man kann jetzt auch schon als Querulant im Ausland, auch im europäischen Ausland festgenommen werden, wenn man irgendwie so einen Red Notice Interpol Befehl da offen hat, den man nicht vorher ausgecheckt hat.
Hast du sowas?
Nee, hast du das gehört von diesem türkischen Schriftsteller, der deutscher Staatsbürger, bei der in der Türkei festgenommen wurde, weil Erdogan da ein bisschen experimentiert hat mit der Datenbank von Interpol. Und da haben sie ihn aus dem Hotel geklingelt in Granada. War doch einigermaßen spektakulär.
Habe ich mitbekommen.
Ja, und ich bin deswegen ganz froh, dass ich heile wieder da bin und hier in Deutschland, wo es immer noch am schönsten ist. Zu Hause ist es immer noch am schönsten. Überall ist schön, zu Hause ist am schönsten.
Ein bisschen ist es tatsächlich so. Ich habe letztes Wochenende in Hamburg, in meiner Heimatstadt, verbracht und hatte ein fantastisches Wochenende gehabt. Und warst du eigentlich mal in Bremen jetzt in den Sommerferien?
Ich war in den Sommerferien gar nicht in Bremen. Ich bin wirklich quasi nach der Aufzeichnung am nächsten Morgen direkt schön First Class.
Malle, ne? Schön Malle.
Nee, ich bin auf die Malediven geflogen. Ich war wirklich richtig, das ist ja ein bisschen komplizierter hinzukommen. Du musst erst nach Dubai fliegen, da sind wir umgestiegen und dann da weitergeflogen auf die Malediven, super schön mit Wasserflugzeugen. Habe erst gedacht, das ist ein politisch neutraler Urlaub, wo man sich wirklich sorgenfrei da an den Strand legen kann, bis ich rausgefunden habe, dass es eine ganz schlimme Diktatur ist. Ist aber nicht so schlimm bei den Malediven, weil in wenigen Jahren hat sich das Land sowieso komplett erledigt, weil die dann einfach verschluckt werden vom Meer. Gottesgerechte Strafe, habe ich dann da gesagt. Kam nicht so gut an bei den Einheimischen. Super schön. Schön. Nur, muss ich sagen, wie gesagt, ich bin ja so ein Typ, ich bin gern allein im Urlaub. Und das ist dann wirklich, ich sag mal, so nach 5 Wochen wird es dann doch sehr einsam. Ich habe dann irgendwann angefangen, in Woche 5 tatsächlich mich wieder mal so vor Twitter zu setzen. Hab aber wirklich 5 Wochen eisenharten nichts gemacht.
Da wollte ich dich loben. Das hätte keiner von dir, das hätte dir keiner zugetraut. Du warst wirklich abstinent. Du warst komplett nicht im Internet. Ich übrigens auch nicht. Ich habe 4 Wochen oder so keine Nachrichten, gar nichts. War nicht auf Facebook. Ich glaube, ich habe einmal das Ketka-Video gepostet. Dass du auch gepostet hast, das ganz tolle
Video.
Du hast mir das geschickt
als SMS und dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt nicht so lange warten, bis ich zurückkomme. Das war mein einziger Post, den ich dann so einigermaßen uneigennützig gemacht habe. Ist wirklich ein ganz gutes Lied, aber ich wollte mich ohnehin mit dir über viele Dinge unterhalten. Ich habe eine richtige Liste tatsächlich heute. Soll ich dir mal kurz vorlesen?
Ja, Lisa, ich habe auch eine kleine Liste und genau, wir müssen heute abwechseln und uns vielleicht ein paar Geschichten erzählen aus dem Urlaub und was uns so bewegt und mal wieder langsam anfangen, nicht mit so einem großen Knall jetzt völlig überschwänglich, sondern sich gegenseitig wieder annähern.
Ja, so ein kleines, sonst wird das so unorganisch, weißt du, dann sagen die Leute, jetzt haben sie sich da so viel angestaut, das ist alles total überdreht und sowas. Es gibt erstmal, muss man sagen, diese Woche wahnsinnig viel zu besprechen. Zum einen hat sich diese Woche ein Politiker, den ich selbst auch schon persönlich kennenlernen durfte, ist nur ein Jahr älter als ich, Jahrgang 1980, bundesweit profiliert, indem er eigentlich eine Idee aufgegriffen hat, das muss man mal sagen, die wir hier schon seit Jahren propagieren, nämlich den gesunden Hipster-Hass, also der Hass auf alles, was von sich behauptet, so ein bisschen unkonventionell zu sein. Und da hat er gesagt, er findet es scheiße, auf Englisch angeredet zu werden. Das fanden wir schon vor fünf Jahren scheiße. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob wir da nicht irgendwie so bei Jens Spahn, um den geht es, der homosexuelle CDU-Politiker.
Genau, der hat gesagt, ich habe die Überschrift gelesen, in Berlin hat sich eine Parallelgesellschaft aus jungen Menschen zusammengetan, die nichts mit anderen zu tun haben will oder so ähnlich. Ist das die Überschrift?
Ja. Ist das nicht die Grunddefinition, also die Definition, ist es nicht der Paragraph 1 der Berlinischen Landesverfassung oder der Berliner Landesverfassung, dass man sich deswegen als Stadt zusammengefunden hat, weil man nichts mit anderen Leuten zu tun hat. Wenn man in Berlin zum Bäcker geht.
Und weil man wahrscheinlich gar nicht in der Stadt wohnt. Das sind ja meistens Zugezogene, die sich dann zusammentun. Ja,
das ist ist ein bisschen eine alte Idee. Entsprechend gab es einen großen Aufschrei, war glaube ich nicht so ernst gemeint. Und zwei Tage später, das fand ich besonders lustig, kam dann raus, dass derselbe Jens Spahn, der Staatssekretär im Finanzministerium ist, jetzt seit kurzem auch Gesellschafter bei einer Firma ist, die Steuerberatungsprogramme entwickelt. Was, ich sag mal, gelinde formuliert ist, ein kleiner Interessenkonflikt. Es riecht alles so ein bisschen. Ist egal. Also das war so das, was ich diese Woche gedacht habe. Verdammt nochmal, da ist man mal wirklich 6 Wochen weg mit der Sendung und schon kommen die Aasgeier an und zerfleddern unsere Ideen und versuchen
mit unseren Ideen,
unseren Ideen hier auf Stimmenfang zu gehen für die CDU. Wir distanzieren uns natürlich in aller Form von allen Parteien. Wir sind eine unparteiische Sendung, überparteilich sozusagen.
Würde ich auch so sehen. Hier hängt mein ganzes Stadtviertel ist voll mit Christian Lindner und Tim Renner.
Ach, alter Schwede.
Tim Renner ist der Manager von Marius Müller-Westernhagen, jetzt SPD-Kandidat.
Und Tim Renner ist der Manager von Marius Müller-Westernhagen?
Ja, lange gewesen. Ich glaube jetzt inzwischen nicht mehr, aber jetzt gewesen die letzten Jahre. Und er war doch bei Universal ganz lange. Und jetzt, also ich weiß auch nicht genau, ich habe das Programm von ihm mir noch nicht angeguckt. Ich finde es ein bisschen befremdlich, weil vor 2 Jahren war er noch Manager von Marius. Aber ob er es immer noch ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Marius ist doch ein CDU-Typ eigentlich, oder? Vielleicht darf er deswegen
nicht mehr Manager sein. Ich glaube, Marius, das geht gar nicht anders. Das ist wie Herbert Grönemeyer, vermute ich, so ein ganz klassischer Ruhrgebietsromantiker mit so SPD-Verbindungen. Kann ich mir schon vorstellen. Im Herzen natürlich alle FDP, die es irgendwie zu was gebracht haben, weil sie dann denken, ja gut, wenn es nur nach mir ginge, würde ich natürlich FDP wählen, weil was kümmern mich die Leute mit einem Gehalt unter 15.000 Euro im Monat? Das ist ja mir egal.
Ja. Aber die Christian-Lindner-Kampagne, die geht mir echt so gegen Strich, ne? Wir haben darüber schon geredet, aber es ist gerade so. Und ich weiß genau, dass das trotzdem Stimmen bringen wird, weil es immer Leute gibt, die ein schönes Foto wichtiger finden als Inhalte. Und wusstest du, dass diese Fotos, diese Porträts und diese ganzen einsamen Bilder von ihm, von dem Typen auch gemacht wurden? Ist ein bekannter Fotograf, der auch das Rammstein-Cover schon gemacht hat und so. Und da frage ich mich als Fotograf, man kann natürlich immer sagen, Auftrag ist Auftrag, aber will man so politisch werden und seine Kunst dafür benutzen und dass Parteien damit auf Wahlkampf so gehen, so. Ja. Ich finde das irgendwie nicht geil. Und ich finde das auch ungeil, ich finde das abstoßend. Ich bin der einsame Typ hier, die FDP, wir müssen was machen und abends weine ich sofort nach dem Fotoshooting, brauche ich ein bisschen Mescalin.
Zeit für mich.
Ja, ein bisschen Zeit für mich erstmal. Und weißt du was? Ganz ehrlich, ein Typ, der sich so mit so einer Ausstrahlung nach außen gibt, ne? Der wird dann auch später, falls er irgendwie in eine wichtige Position kommt oder irgendwie so sagen, oh Leute, ihr kennt mich doch inzwischen von den Fotos. Ich bin einfach nicht der Typ, der es gemacht ist, hier wirklich große Politik zu machen. Ich finde es nicht vertrauensvoll. Ich finde es einfach
Ich habe mir was Schönes zu Christian Lindner ausgedacht und aufgeschrieben. Christian Lindner, Christian Lindner ist noch kein Guido Westerwelle, wobei man sagen muss, dass selbst Guido Westerwelle erst in den letzten 2 Jahren ein Guido Westerwelle war. Weißt du noch diese Jahre, wo Guido Westerwelle einem so auf den Sack gegangen ist mit seinem scheiß Spaßmobil, mit dieser druckvollen Art und diesem komischen in den Vordergrund gepatze und erst in den letzten Jahren, als er dann so ein bisschen, ich sag mal, Patina bekommen hat mit dem als Außenminister, dann natürlich die schreckliche Krankheit und der Tod, das jetzt mal ausgenommen, aber die letzten Jahre, wo er so ein bisschen als Staatsmann dann auch mal zum ersten Mal wirken konnte, da hat er dann dieses Versprechen, was er jahrelang vor sich hergeschoben hat, zumindest ein bisschen versucht einzulösen, und da ist Christian Lindner auch noch meilenweit von entfernt. Ich habe den ja auch persönlich kennengelernt mal in der Sendung. Ich fand den rhetorisch, war das wirklich einer der stärksten Politikerauftritte, die ich so persönlich erlebt habe, ist wirklich ein wahnsinnig guter Rhetoriker. Das Problem ist einfach nur, es ist halt die FDP, ne? Man darf das nicht vergessen dabei.
Ich finde einfach, es ist eine große Selbstdarstellung gerade so, ne?
Wer ist eigentlich an Nummer 2 auf? Wer kommt eigentlich danach? Man müsste mal die Bundesliste mal vorlesen, wer danach kommt. Ja. Die gibt's da bestimmt schon, warte mal. Ich guck mal kurz, wie die Kandidatenliste ist. Ich gönn das allen Parteien, ich finde alle gut. Wie wenn mich jemand fragt, was hörst du für Musik? Ach, was gerade in den Charts ist. Ich höre eigentlich alles gut. Ganz gern.
Ja. Du, ich bin eigentlich SPD, aber ich habe jetzt mal die AfD gewählt. Lass die auch mal hochkommen, habe ich mir gedacht. Gibt's da so Leute, weißt du? Also ich habe gerade so ein Gespräch wieder gehört. Weißt du was? Ich bin gegen Nazis eigentlich, aber die AfD macht vieles richtig. Lass die erstmal hochkommen, die Jungs, und dann lass erstmal gucken. Ich glaube, auch bei Trump hat man das auch gesagt. Lass ihn erstmal machen. Ja, jetzt macht er.
Und dann, wenn die erstmal an der Macht sind, dann wird er sich sicherlich, die werden sich sicherlich benehmen. Ich habe echt Schiss, ey, wenn die. Ach, hier steht's. Ganz kurz. Jeder Landesverband muss Bundestagskandidaten. Ach ja, klar. Oh, Alter, ey. Das gucke ich mir jetzt nicht alles an hier.
Nee, das ist auch... Wir dürfen nicht gleich mit Politik anfangen. Das ist auch jetzt gerade zu trocken.
Donald Trump ist ein Nazi, wer hätte das gedacht. Also das ist wirklich komplett disqualifiziert in den letzten 6 Wochen. Da geht gar nichts mehr. Ich spekuliere auf ein baldiges Ende in, ich sag mal, den nächsten 6 Monaten. Und zwar hat er einfach keinen Bock mehr. Die Sonderermittler werden ihm dann immer mehr auf den Pelz rücken. Die Familie wird überwacht. Dann gibt's die Ersten in seinem Umfeld, die kurz davor sind, auszusagen. Und irgendwann sagt er, leck mich am Arsch, die Fake News haben mich hier rausgetrieben, und er wird den Rest seines kurzen, noch verbleibenden Lebens darauf verwenden, auf alle zu schimpfen, die ihm Steine in den Weg gerollt haben, weil das kann er am besten. So nach dem Motto, hätte ich machen können, wie ich wollte, hätte es geklappt, aber das wird nichts mehr. Ich glaube, der ist nicht mehr
lange. So ein Horst-Mahler-Typ wird er dann irgendwie vielleicht. Den noch so einen
irgendwann fällt ihm das Bein ab oder so.
Keine Ahnung, auf alle Fälle ist es grauenhaft. Hast du auch diese Weiß-Dokumentation über Charlottesville gesehen, da, über wie der Wagen da reinfährt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das alles, vor allem die Qualität der Kamera, ne, das war ja, ist ja diese High-Definition-Geschichte, das wirkte alles so inszeniert. Und selbst die Weiß-Moderatorin wirkte mit ihrem gelangweilten Blick und ihrer Brille wie eine, irgendwann, ich habe das mit Ali Ast, der mich besucht hat, zufällig zusammen gesehen, und er meinte den Satz, die Amerikaner sind wirklich so geworden, wie ihre Filme ihnen das immer jetzt gezeigt haben über die ganzen Jahrzehnte. Es wirkt alles wie eine Inszenierung. Die gesamte Geschichte, mag es noch so grausam und schlimm sein, was da passiert, alles wirkt wie ein, alles wird künstlich, alle wirken künstlich aufgebracht, alle agieren irgendwie so, wie sie meinen, agieren zu müssen. Es ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig
gewesen. Das ist es. Alle tun so, alle verhalten sich so, wie sie es aus dem Fernsehen kennen und wie sie denken, dass sie sich verhalten müssen. Es ist immer so eine Ebene dazwischen gezogen, wenn eine Kamera angeht und einer davor springt, dann ist es immer alles, selbst wenn es schrecklich ist, immer ein bisschen drüber. Das ist vielleicht aber auch so ein kultureller Unterschied, den wir nur so empfinden, denke ich mal, die ganze Zeit. Es kann eventuell auch an unserer zurückgenommenen, leicht miesepetrigen Allmann-Art liegen, warum wir das, diese Lebens Freude nicht nachvollziehen können.
Aber es ist weiß nicht, ob es Lebensfreude ist. Auf alle Fälle ist es wirklich so, dass es, glaube ich, so ist, das Gehirn schaltet, sobald die Kamera auf einen, jetzt muss ich irgendwie gut rüberkommen oder irgendwie agieren, weil das sehen ja Leute und ich muss gut rüberkommen bei den Leuten. Ich glaube, das ist so ein Automatismus, der vielleicht passiert. Keine Ahnung. Auf alle Fälle war das alles sehr befremdlich, sich das anzugucken. Ja. Und dann also habe ich auch, war auch der Grund, warum ich wenig Nachrichten gelesen habe ansonsten, weil wenn man Nachrichten liest, hat man immer das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Und das Gefühl, es ist ja vielleicht auch richtig, aber man kann sich ja nicht ewig damit. Es war ganz schön, sich so halbwegs rauszuhalten, weil immer wenn Nachrichten dann so, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, kam dieses Gefühl, und ich wollte diesen Sommer dieses Gefühl nicht haben. Ist das dann irgendwie, dass man sich dann nicht mit der Welt mehr auseinandersetzt? Ist man ein feiger?
Ich glaube, wir haben, das war so ein anstrengendes erstes halbes Jahr, das ist zumindest so mein Gefühl. Ich war ganz froh, das ein bisschen Abstand zu gewinnen, und das war wirklich so, ich habe mich nur in den ersten 3 oder 4 Wochen nur aus Tageszeitungen informiert, die aber, weil die dann über diese kleinen Inseln, das dauerte ewig, erstmal kostet das 8-fache immer, so eine fucking FAZ sich zu kaufen, und die ist auch 5 Tage alt. Und das Interessante ist, so funktioniert die FAZ auch. Also das ist keine Zeitung, wo man die so 2 Tage alt ist, die man dann zum ersten Mal liest, wo man denkt, Mensch, ich vermisse irgendwas, sondern diese ganze Zeitung strahlt aus, egal wie alt ich bin, lies mich und ich bin dafür gemacht. Weißt du, das ist das Gegenteil vom Internet. Und das funktioniert interessanterweise mit gedruckten Zeitungen und auch nur im Urlaub. Ich glaube sowieso, es gibt so Zeitungen, die sind extra in der Urlaubszeit so gemacht, dass die wissen, dass die im Urlaub gekauft werden. Zum Beispiel der Stern. Den kauft man sich das ganze Jahr über nicht. Aber im Urlaub ist man froh, wenn man vor dem Regal steht, wo dann irgendwie eine Blitz-Ilu oder eine Super-Ilu drin ist. Die aktuelle, der Fokus, der alte Fokus und der Stern. Dann nimmt man immer den Stern, weil man denkt, ja gut, Hitler-Tagebücher hin oder her, aber es ist die seriöseste von den Zeitungen, die hier im Ausland liegt. Und deswegen glaube ich, dass die in den 6 Wochen, in den 6 Urlaubswochen in der Mitte, vollkommen, dass der Stern immer besonders Gas gibt.
Und aber auch, was bei mir, was ich immer unterstützt habe, das gibt es auch noch, als ich das letzte Mal auf Gran Canaria war, habe ich es gesehen, John Sinclair Hefte, die habe ich mir immer im Sommerurlaub gekauft. Da ist immer die Auflage richtig nach oben gegangen. Ansonsten weiß ich nicht, wer sie noch einen John Sinclair, oder auch diese Western-Hefte, wo so ein, weißt du, kennst du diese kleinen
Groschenromane?
Die gibt's ja immer noch. Ich weiß nicht, ob die noch neu gedruckt werden oder ob die in Spanien überall noch in den Kellern rumliegen, weil die keiner gekauft hat. Auf alle Fälle sind die vor allem auf spanischen Urlaubsgebieten überall noch zahlreich vertreten.
Ja, und besonders schön immer dass die Zeitschriftenhändler im Ausland dann immer mit Kugelschreiber den Auslandspreis da drauf schreiben. Aus irgendwelchen Gründen gibt's ja quasi den normalen Preis am Kiosk in Deutschland, und dann gibt's noch ganz klein auf jeder Zeitung immer draufgedruckt, was die Zeitungen in verschiedenen Ländern kosten. Wobei ich mich immer frage, wie sich das eigentlich bemisst. Warum ist denn in Bosnien-Herzegowina ein Stern hat einen anderen Preis als
jetzt auf, keine Ahnung, auf Mallorca oder sowas. Wir leben doch im Europa 2017, das ist doch alles ungefähr gleich weit. Das sind, glaube ich, auch so Sachen, so Überreste aus den 70er Jahren, wo keiner auch mehr so ganz genau versteht, was das eigentlich soll. Warum das in verschiedenen Ländern unterschiedlich viel kostet.
Ja, das keine, vielleicht können die es auch selbst ein bisschen bestimmen, ganz einfach. Aber genau, wo ja, wir schon dabei sind, bei Urlaub gerade, wir machen heute im Laufe der Sendung die großen 5 Gerichte und Getränke, die im Urlaub, im Ausland besser schmecken als zu Hause. Ja. Ist doch eine gute Idee, oder?
Ohnehin, ich glaube sowieso, habe ich in diesem Urlaub festgestellt, ein richtig guter Urlaub ist nur, den man hinterher eine Reise nennen kann. Also wo man nicht mal so eine Woche oder anderthalb Wochen mal schnell mit ein paar Freunden in Cala Ratjada, sondern wenn man wirklich vergisst, welcher Wochentag ist, dann ist es, ist es ein guter Urlaub. Und das ist im Urlaub auch egal, man merkt es nicht, weil Supermärkte haben immer auf und dann es fehlt einem komplett die Orientierung. Und wenn man gestresst ist, wenn das Einzige, was man tut, zum Strand gehen ist, sich hinlegen und abends wieder aufstehen und dann ist man abends im Bett und sagt, oh Mann, ich bin aber müde. Das war mal
das kann ich, ja, aber das kann ich mir aber bei dir als Kontrollfreak, der eigentlich immer sehr stringent auch so einen Plan hat, nicht vorstellen, dass du mal den Tag vergisst. Echt, kannst du dich in diesem Zustand, wie lange dauert das,
bis dieser Zustand bei dir einsetzt? Das hat bei mir tatsächlich, also die erste Woche, muss ich sagen, war echt hart, da war ich abends, lag ich so nervös im Bett und habe das kaum hinbekommen, ein Buch zu lesen. Ich habe mir vorgenommen, Bücher zu lesen und habe mich dann auch blöderweise leider außerhalb von so Fiktion gehalten, sondern habt einfach so Sachbücher gelesen, aber auch zwei sehr gute Sachbücher.
Ja, aber weißt du, was ist eine gute Geschichte im Urlaub, ne? Einen guten Roman lesen. Das aber das, ich weiß auch genau, wenn man das lange nicht gemacht hat oder nicht geübt ist, ich habe auch in diesem Urlaub kein einziges Buch gelesen. Wenn man das nicht macht, dann dauert das eine Zeit lang und man muss sich erstmal wieder reinquälen in diese Art von Erzählen und alles.
Ja, und die erste Woche, ich konnte kaum lesen, weil ich lese jeden Tag, bestimmt 4 Stunden meines Tages verbringe ich mit Lesen. Ich lese aber meistens Zeitungsartikel und kurze Sachen und bin total darauf trainiert, schnell viel kurze Sachen zu erfassen und zu lesen, aber sich Zeit zu nehmen und den Kopf darauf einzustellen, eine Geschichte zu verstehen und da Bock drauf zu haben, das hat total lange gedauert, obwohl es ein Sachbuch war. Und so nach einer Woche ging das einigermaßen und dann fing es auch langsam an, echt entspannt zu werden. Ich brauchte echt eine Woche so runterzukommen. Und dann habe ich, ich kann ruhig sagen, ich habe zwei politische Bücher gelesen und zwar, wie heißt das erste nochmal? Ich glaube, ein Buch über den Wahlkampf der SPD vor 4 Jahren. Warum Per Steinbrück damals, weißt du, Zirkus von Nils Minkmeier ist das. Also Nils Minkmeier. Ja, genau. Der Zirkus.
Warum Per Steinbrück damals gescheitert ist?
Ein Jahr im Innersten der Politik, der Zirkus. Das ist ein super interessantes Buch. Und dann Die Getriebenen von Robin Alexander, auch hochinteressant, was in der Flüchtlingskrise letztes Jahr so hinter den Kulissen gelaufen ist. Und dann habe ich zwei Hörbücher gehört. Einen so ganz blöd, eins über die französische Revolution. Einfach weil ich
damit habe ich mich auch auseinandergesetzt diesen Sommer.
Wirklich?
Erzähl weiter. Ja, erzähl dir gleich.
Und dann habe ich beim Suchen, erst wollte ich das Hörbuch von Roger Willemsen, wo er sich im Bundestag da ein Jahr lang umgeguckt hat, noch anhören. Dann habe ich aber die Vorschau gehört, dann bin ich beim Hören, weil ich ihn persönlich kannte, dann so traurig geworden, dass er nicht mehr lebt, dass ich gedacht habe, ich kann mir da jetzt nicht 7 Stunden lang den Roger anhören, wie er da das Buch einliest.
Genau das Problem hatte ich auch. Genau das. Ich wollte das Hörbuch auch hören. Ich kann das nicht machen, weil ich den ja auch kennengelernt habe bei dir in der Sendung und das macht einen dann die ganze Zeit traurig und man denkt darüber nach, dass der tot ist.
Genau. Und dann habe ich mich, dann bin ich aber 2 Plätze auf der Charts, relativ weit unten in den Hörbuchcharts, waren dann die Original-Tonbandaufnahmen, so 9 Stunden von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Und da habe ich gedacht, hör ich mal rein und das ist total geil.
Schön im
Urlaub mir den Göring angehört, wie er da versucht, sich gewunden hat und alles Hitler in die Schuhe schieben, weißt du? Schön Hitler schon verstreut irgendwo in Magdeburg in der Elbe und alle Hitler. Auch Keitel, weißt du, was für eine feige Sau sich dann da irgendwie im Angesicht der Todesstrafe. Ja, aber der Hitler kam rein, hat uns die Befehle mündlich durchgegeben, wir haben das aufgeschrieben und haben einfach letztlich auch gar nicht drüber nachgedacht. Das war ja so mal zusammengefasst die Ausrede der meisten Leute. Ja, aber wir wussten das nicht. Der Hitler hat gesagt, was hätten wir denn machen sollen? Wie ich meine,
ist es dieses Buch von diesem Psychologen, das es als Hörbuch jetzt auch gibt, weil das habe ich
nein,
ja auch.
Nein, das ist wirklich die Original Tonbandaufnahme. Also du hörst die wirklich sprechen, was spektakulär ist, weil du die wirklich in so einem Plauderton hörst. Das finde ich immer faszinierend, wenn du Nazis.
Unglaublich narzisstisch die auch waren, ne? Also bei Nazi fällt er nicht gleich, aber also, ja, Wahnsinn. Also es gibt ein ganz tolles Buch über die Nürnberger Prozesse von jemandem, der dabei war und der die alle so ja so eine Analyse gemacht hat, sage ich mal. Das ist wirklich bestechend gut geschrieben. Ja. Ich gucke gleich mal nach, wie das heißt, wenn wir uns beide einen Song wünschen, weil das gibt's ja auch immer noch, unsere Fiddy und Bumsi-Playliste. Ah. Aber erstmal erzähle ich dir noch ganz kurz, wenn ich darf. Ich war in London 5 Tage und ich habe was getan, weil ich ja immer meckere über Musicals und sage, ich bin kein Musical-Typ. Ich war in Le Miserable.
Oder Miserables. Fandst du gut, ne?
3,5 Stunden oder 3 Stunden. Alter Schwede. Und ich kann jetzt mit, hast du es gesehen?
Nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe davon schon gehört.
Und es gibt eine Pause und die kommt genau nach 1 Stunde und 45 Minuten. Ich dachte, jetzt könnte gut sein. Und dann kommt die Pause und danach kommt nochmal 1 Stunde. Und ey, ich bin kein Musical-Fan. Und das läuft seit 15 Jahren oder 20 Jahren. Und viele Menschen lieben das. Es gab Standing Ovation am Ende. Aber ich hatte das Gefühl, ich war 97 mit Olli Simonowski das erste Mal auf Gran Canaria. Und wir waren in so einem Hotel, wo abends die Animateure auch so Musicals gemacht haben. Die Typen, die am Tag über, die haben am Tag über das Wasser Ballturnier organisiert im Swimmingpool und abends haben sie nochmal Musical gespielt, also Tanz der Vampire, und danach haben sie dann den alleinstehenden Touristen gevögelt. Das war so, aber ich meine, das war der Job von denen. Aber ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber ich fand von der Leidenschaft her, ist mir das zu wenig Unterschied zwischen diesen Profis und den Animateuren gewesen, weil die waren auch nicht so schlecht oder keine Ahnung, ich fand's anstrengend. Ich fand die Geschichte aber schön. Das ist eine schöne Geschichte, komprimiert in 20 Minuten als gutes Hörbuch oder von Marco Göllner als Hörspiel inszeniert, würde ich sofort mir reinziehen. Französische Revolution, große Liebe, alles. Aber es geht zu lange und dieses Gesicht, also die singen die ganze, alles wird gesungen. Man muss bei Musicals auch mal darauf achten, dass man, gibt's Musicals, wo auch mal gesprochen wird oder wird nur durchgesungen?
Nein.
Sag mal, Jan, ich habe keine Ahnung. Wird das, ja, aber heißt das Musical, da darf nur gesungen werden oder darf man auch mal sprechen, weil es muss doch mal eine Sprechpause geben, die können nicht alles singen.
Das ist vom Bundes, ist ja, gibt unterschiedliche Gesetze von Land zu Land, ja. Aber ich glaube, wenn mehr als 5% gesprochen wird, ist es ein Theaterstück und kein Musical.
Auf alle Fälle wurde gesungen.
Ey. Das ist auch ein Musical aus einer Zeit, wo es noch keine zweite oder dritte Ebene gab. Du musst dir mal
aber das sind drei Parallelgeschichten eigentlich. Es ist schon sehr umfangreich und es ist Französische Revolution, es geht um Liebe, es geht um traurige Geschichten. Alles nicht so schlecht, aber ein guter Film wäre mir da.
Tut's auch,
genau.
Tom Hooper, Les Miserables als Film, singen sie alle live. Ich glaube, wie heißt er nochmal? Dieser Australier, Schauspieler, der auch bei
der hat das in einem Film gespielt. Und das war eine Fehlbesetzung, weil er nicht singen kann. Wie heißt er nochmal?
Russell Crowe.
Ja, der spielt das und das soll eine. Also ich habe aus erfahrenen Quellen gehört, dass das eine Fehlbesetzung ist, dass der das. Ja. Den Film werde ich mir jetzt nicht mehr angucken und das Buch werde ich auch nicht mehr lesen.
Ich werde außerdem nie wieder in Musicals gehen. Du musst dir ein Musical angucken, was ein bisschen moderner hergestellt ist, wo die Leute schon quasi antizipieren, dass es einen großen Prozentsatz von Menschen gibt, die Musicals prinzipiell scheiße finden. Les Miserables ist so alt, das ist aus dieser kompletten Andrew Lloyd Webber Welt, wo wirklich die Leute fasziniert waren, dass Menschen in Katzenkostümen singen und das schon reichte, um jetzt die Standing Ovations zu reinreisen. Weißt du? Das ist alles so ein bisschen, das ist alles schon ein bisschen altbacken. Aber Book of Mormons wird auch in London, glaube ich, gespielt und in New York. Das würde ich dir echt mal empfehlen. Und ansonsten, Hamilton, Alter, das nimmt dich echt mit.
Da bricht gerade ein Herz vom irgendwo zusammen. Also die Begleitung, mit der ich da meinte, der Jan findet es bestimmt toll. Das ist nämlich ein Klassiker und der mag doch Musicals.
Ja, ich habe es nie gesehen. Deswegen, ich finde als Klassiker, glaube ich, schon okay. Aber ich bin jetzt nicht so ein Freund von Cats zum Beispiel. Also das ist, also da muss ich dann schon...
Also das ist nun, also Les Miserables ist ein weiter großer Unterschied zwischen Les Mis, sagen übrigens die Insider, die das schon 10 Mal gesehen haben. Les Mis ist ein großer Unterschied zu Cats. Das ist schon, also da ist viel Tragik, Trauer mit alles dabei und da geht's auch nicht um dicke Katzen, die irgendwie auf dem Wohnzimmertisch rumsingen oder so ein Quatsch.
Angelika Milster.
Genau, Angelika. Die selber irgendwann zu einer kleinen, dicken Katze geworden ist. Die durfte dann ab und zu nochmal singen bei Carmen Nebel, die alten Hits. Was macht Angelika Milster? Ist mal was für ein Stern. Was macht eigentlich ...
Ich sehe die immer im MDR mit diesem komischen Handpuppenschweinchen in irgendeiner in der MDR-Schlagersendung ist die eigentlich immer relativ zuverlässig. MDR einschalten, ich sag mal, Chance ist so 50-50, dass man auf Angelika Milster trifft. Ich glaube, der geht's gesundheitlich gut.
Das ist die Hauptsache. Und ich, das Schönste in London für mich war die Pubkultur tatsächlich. Ich war in einigen Pubs Bier trinken. Da geht man ja direkt nach der Arbeit in den Pub. Und das war schön, Jan, weil da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich sehr, sehr schön fand. Keiner guckt aufs Handy. Alle sabbeln. Ich weiß nicht, ob die jetzt alles geiles Zeug sabbeln, aber es wird viel geredet, es wird getrunken und um 22 Uhr sind alle irgendwie zu Hause, leicht angesoffen und schlafen. Und dann ist es so ein bisschen schwierig, dann noch was zu essen zu kriegen. Das ist dann so ein bisschen wie in München. Ich habe London und München um 22 Uhr ist eine ähnliche Atmosphäre, ist mir aufgefallen. Aber das mochte ich da sehr, sehr gerne. Mir hat jemand erzählt, die haben alle so kleine Wohnungen, weil es so teuer ist. Deswegen hängt man so viel in den Pubs rum, weil man keine Leute nach Hause einladen kann.
Ja, und ich glaube, der Handyempfang ist deswegen so schlecht, weil es meistens so gusseiserne oder hölzerne Ladenfassaden sind. Da gibt's dann immer nur einen Strich E und deswegen lassen sie es einfach bleiben. Ist aber, glaube ich, mit Sperrstunde, ne? Ich glaube, um 10 müssen sie alle raus sein oder um 11.
Ach so, gibt es die noch, anders, die Sperrstunde?
Ja, ja, deswegen kommen ja die britischen Touristen so gerne nach Berlin, weil da einfach durchgesoffen werden kann, egal wann. Und in England ist es eben sehr streng, da wird einfach nicht ewig ausgeschenkt. Deswegen machen die auch so Druckbetankung. Um 10 Uhr musst du da raus sein und deswegen ordentlich Knülle, sonst lohnt sich das halt nicht. Ne, also ich glaube, das ist eher Sporttrinken motiviert. Ich würde jetzt gerne einen Song auf die Liste tun, auf unsere Video- und
Liste. Ich auch.
Die, glaube ich, ein neues Bild hat. Wir haben ein Fotoshooting gemacht, ein sehr aufwendiges Fotoshooting. Mhm. Und die Ergebnisse können sich doch sehen lassen. Wir sind älter geworden.
Wir sehen ein bisschen aus wie alterne Fashion Boys ein bisschen. Das ist aber ein guter Fotograf gewesen. Sind die Bilder bearbeitet oder waren wir da so halbwegs, keine Ahnung?
Nee, die sind, also ich habe gesagt, bitte deins sollen sie nicht bearbeiten und bei mir ist da ein Glow drauf. Ein Glow.
Mach mich mal ein bisschen dicker, hast du gesagt, ne?
Ich würde mir wünschen, ein französisches Lied, ein altes, sehr altes Lied von Charles Trenet gesungen, das heißt La Mer. La Mer. La 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 la. Ist sehr schön. Sehr schönes Lied, kommt auf die Fidi und Bumse-Liste. Charles Trenet, La Mer. Für alle Menschen, die jetzt vielleicht noch am Meer liegen und so ein bisschen sich zurückträumen wollen in den Urlaub. Und du?
Ich wünsche mir was von einer Band, die in den 90er Jahren echt Musikgeschichte geschrieben hat. Die heißen Ween. Das sind zwei Typen, die sich als Brüder ausgegeben haben.
Oh ja, und
die haben immer Konzeptalben gemacht. Es gibt zum Beispiel White Pepper, das ist das Beatles-Album. Dann gibt es ein Country-Album, das heißt 12 Greatest Country Hits, sind aber nur 11 drauf. Und es gibt eine Unterwasserplatte, die heißt The Mollusk. Und die haben auch nie einen großen Deal draus gemacht, dass sie sehr viel Drogen nehmen und dann diese Platten aufnehmen. Zwei wahnsinnig gute Musiker mit einem sehr speziellen Humor. Nee, ich wünsche mir ein Lied von der Chocolate in Cheese, und zwar den, das ist ein Klassiker, der Song, der heißt Buenas Tardes Amigo, geht insgesamt 7 Minuten und 7 Sekunden und es handelt davon, wie jemand den Tod seines Bruders rächt und das ganz theatralisch erzählt. Ein bestechender Humor, was aus den Jungs geworden ist, weiß ich nicht ganz genau, aber diese Platten, die Unterwasserplatte The Mollusk, Chocolate and Cheese und die Country-Platte, die bitte ich doch mal jedem irgendwie sich anzuhören, weil das ist sehr große Unterhaltung. Und das war schon länger, bevor Jack Black so diese Überspitzung vom Heavy Metal gemacht hat. Über Heavy Metal müssen wir auch reden, Jan. Ich war auf dem Metal-Festival in Hamburg. Alles gleich hier. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Hier ist die Fest und Flauschig, die große Unterhaltungs-Podcast-Show. Und jetzt ein bisschen Musik hören, dann sind wir gleich wieder da.
Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay? Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an eine Krawatte gepackt. Und hab gesagt, wenn er seine Eimer in Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige.
Richtig.
Geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Hm. Ich war der große Buhmann. Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt.
Mann,
ich stehe mit meiner Frau.
Er steht immer noch mit seiner Frau. Seit 4 Jahren steht er mit seiner Frau am Tisch. Und immer wieder schmeißen sie ihm diese Gläser vor die Füße. Und vor allem seiner Frau. Und er ist aber sich zu schade, mal Schuhe zu kaufen für seine Frau.
Ja, aber weißt du, wenn das Leben dir Gläser auf die Füße schmeißt, dann gehst du da hin und gibst ihm eine Backpfeife. Ganz einfach. Ja,
dann macht er. Wenn das Leben, neue, gute, starke Sätze. Jan, was ist los mit dem Fernsehen? Wir haben ja Fernsehen geguckt. Hast du tatsächlich?
Ja, diese Woche. Wir lieben Fernsehen. Eine Sendung meines Heimatsenders ZDF. Eine fantastische Sendung. Kann ich allen nur empfehlen, in der Mediathek anzugucken. 80% der Sendung kann man im ZDF. Wir lieben Fernsehen. Eine Sendung, die Liebe des
Fernsehens. Aber zu welcher Zeit lief die?
Die Sendung
lief Abendshow, oder?
Donnerstagabend um 20.15 Uhr moderiert von Johannes B. Kerner und Steven Gätchen und sie waren alle da. Also wirklich, das wirklich von Pamela Anderson bis hin zu Tommy Gottschalk, die großen Blondinen des Fernsehens. Und angelehnt an diese fantastische Sendung, einen Meilenstein der Fernsehunterhaltung, möchte ich gerne, dass wir diese Sendung Wir hassen Internet nennen. Also einfach nur so, weil wir es können. Wir hassen Internet ist...
Wir hassen Internet abgrundtief. Und ist es so gewesen, dass das Fernsehen da abgefeiert wurde, wie die großen Momente
richtig,
des Fernsehens?
Richtig, ach, cool, die schönsten Sendungen. Michael Knight, wisst ihr noch? Wie heißt der böse Bruder von Michael Knight? Na, weiß es noch? Richtig, Garth Knight.
Auch gespielt, stimmt, kann ich mich dran erinnern. Ich habe aber damals geweint, als Kit gestorben ist vom Fernseher. Meine Eltern waren gerade in der Küche und ich konnte dann mir das erlauben, kurz zu weinen. Und dann habe ich kurz geweint.
Und kam der Vater rein, sag, du weinst jetzt hier nicht! Weinst du?
Nein, Papa. Haben sie zum Glück nicht gesehen. Also ich habe die Tränen schnell weggewischt. Aber dann ist Kit ja nochmal wiedergekommen, aber er war nicht mehr. Er hatte, glaube ich, einen Schaden danach oder er war nicht mehr der Alte oder
Persönlichkeitsstörung. Ja, der hat ein Software-Update bekommen.
Ein Update bekommen. Scheiß Update. Hier, cool Savage, der Rapper, hat sich lautstark im Internet beschwert, habe ich gerade gelesen. Und das kann ich aber nachvollziehen. Bei Apple muss man ab und zu, wenn man ein neues Gerät dazu schaltet, zum Beispiel habe ich Apple TV, und dann muss man so einen Code eingeben, dass man das immer noch ist. Und das funktioniert nicht. Das nervt total. Bis ich herausgefunden habe, du musst deine Passwort und dahinter den Code eingeben. Dann funktioniert es. Das ist wirklich nicht gut durchdacht. Ich habe auch eine kleine Beschwerdeliste, die machen wir aber in der nächsten Sendung, was mir am Internet momentan alles nicht gefällt, was man alles besser machen würde. Aber er hört ja sowieso keiner auf mich. Hört keiner. Jan, was ich dir kurz erzählen wollte, ich liebe wieder Heavy Metal und ich liebe Hamburg. Letztes Wochenende war das Grand Hotel Van Cleef Festival von T.S. Ullmann, Tata gespielt und von Markus Wibusch, das Label, Ketka, alte Freunde von mir. Hat super Spaß gemacht, hat total doll geregnet. Und am nächsten Tag wollte ich eigentlich zurück. Ich war mit Ralf Rute verabredet zum Mittagessen, hab dann meine Familie besucht und bin dann zum Metal Festival später noch gefahren, zum Elb Riot. Und bin da, weil da mein alter Freund Andy B mit seiner Freundin war und Megadeth war ein Headliner. Hast du wahrscheinlich keinen Song jetzt im Ohr von Megadeth. Children of Bodom haben gespielt, Hatebreed, My Bloody Valentine, Bullets for My Valentine und noch irgendeine andere Scheiße. Nee, irgendwas anderes Geiles. Und 10.000 Leute, 10.000 Metaller, alle besoffen. Jeder hat mich da so echt erkannt. Muss ich mal kurz sagen, passiert nicht immer so, da war das so. Am Anfang dachte ich, das wird richtig scheiße hier. Dann waren die alle so nett. Jeder hat mir die Hand geschüttelt. Keiner wollte ein Foto. Jeder hat einen Satz gesagt. Wenn ich dumm geguckt habe, sind die sofort abgehauen. Freundliche Leute. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich jahrelang Heavy-Metal-Fan war. Wirklich. Weil das eine Subkultur und eine Szene ist, die irgendwie innerlich noch funktioniert. Was ja bei vielen Szenen, es gibt keine Punk-Bewegung mehr, keine richtige oder ähnliches. Aber Metal ist stabil geblieben, Jan. Das kann ich
wir heute ganz trotzdem, ja. ganz wichtig, ja. obwohl es das schon seit 27 Jahren gibt, wir müssen trotzdem mal das Wacken-Festival so ein kleines bisschen und das Wacken-Festival Abgekulte so ein kleines bisschen anmahnen, weil wenn das bei Bild.de über Tage großflächig stattfindet, dann ist das wirklich, da muss man ein bisschen zurückfahren.
Das finde ich auch scheiße. Vor allem, weil diese Wacken-Typen das ja auch wirklich aus dem Boden gestampft haben. Und das fand man ja auch immer geil daran. Und dass jetzt jede Medienanstalt versucht, aus ein Stück von Wacken da rauszuziehen, da muss man mal einen Riegel vorschieben. Weil das Ding ist sowieso immer ausverkauft. Das müssen die nicht machen. Und in der Bild-Zeitung muss es wirklich nicht dauernd stattfinden. Es muss generell nicht dauernd stattfinden. Das ist genau wie Roskilde. Das ist ein tolles Festival, in dem ich auch 2-3 Mal war. Aber hier Elb Riot, das waren alles richtig gute Leute. Wirklich. Das war ein richtig gutes Festival. Und ich war dann irgendwann, wenn der Punkt ist, wo denn sie lässt sich einfach mal reinfallen und Megadeth haben dann am Ende leider nicht mehr so geil Spaß gemacht, aber davor war Bullet for My Valentine, was waren dann noch, kennst du sowieso alles nicht. Ich glaube, ich werde in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Metal hören. Wir müssen auch mal Metal auf die Playlist tun. Was ist denn deine Lieblings-Metal-Band? Hast du irgendeinen Bezug zu Heavy Metal?
Hab absolut keinen Bezug zu Heavy Metal, das ist war mir immer so ein bisschen fremd, habe ich nicht. Ja, ich kenne so ein paar Metal-Leute, Metal-Hörer und fand die auch mal sehr angenehm. Es ist mir aber zu viel Theater. Und außerdem kriege ich das nicht aus dem Kopf, dass diese ganzen in die Jahre gekommenen Metal-Typen alle Perücken aufhaben. Und das ist aber so,
was wer steht hat denn dann, wer?
Alle,
hat denn
eine alle, auf? Alle, Bullshit, also alle Bullshit. Metal. Guck dir mal diese ganzen alten Metal-Typen an.
Die haben, ich meine, es
kann auch sein, dass das ein Metal-Gen ist, dass alle älteren Herren, die quasi in einer Metal-Band spielen, alle irgendwie mit weit über 60 noch so eine fette
Mähne haben. Nein, das, Jan, du hast dich lange nicht, da gibt's auch inzwischen viele Kurzhaarige auf der Bühne. Da, die Zeiten, wo alle lange Haare hatten, sind auch vorbei. Und das ist auch nochmal so,
die Haare werden dünner. Ich meine, diese ganzen alten,
Axel Rudi, kennst du noch Axel Rudi Pell aus Bochum? Der hat immer noch ein schönes, wallendes Haupthaar und der hat immer so einen Föhn auf der Bühne von unten, damit die Haare so wehen. Das ist, hab ich ein paar Mal gesehen. Dann wehen die Haare immer so und der hat so richtig schöne, goldene Haare noch. Doro Pesch hat auch noch schöne Haare, aber die ist ja auch
super schöne Haare. Du, finde ich toll, dass du Heavy Metal ein bisschen pusht. Ich muss noch so ein paar
Kleinigkeiten. Voll dein Thema, Metal. Ich weiß,
ist voll dein Thema. Ich kann wirklich, wenn ich jetzt anfangen würde, ich könnte stundenlang reden. Ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Bist du Game of Thrones Gucker? Weil
ich habe gestern nicht über die letzte Folge reden. Ich habe gestern angefangen. Ich habe zwei Folgen geguckt. Ich bin noch ganz am Anfang der siebten Staffel. Und ich, was mir jetzt ist bewusst, ist die letzte Staffel.
Nee, ist die vorletzte. Die letzte Staffel haben sie aufgeteilt. Die gibt's, sieben Folgen gibt es und es gibt eine achte, die aber eigentlich Teil der siebten sein sollte, die ich glaube nächstes Jahr noch läuft. Aber das Blöde ist, es sind kurze Staffeln. Die Staffel ist nur sieben Folgen lang. Heute am Sonntag läuft die letzte Folge bei HBO. Die kann man morgen so ab 9 Uhr früh über HBO Now gucken oder bei Sky. Aber ich kann Sky echt niemandem empfehlen. Das ist eine derartige Scheiß-Bedienoberfläche. Sky-Ticket, Alter, das fuckt mich so ab. Das nervt alles so. Es ist alles so 80er-Jahre programmiermäßig. Furchtbar.
Bist du, übrigens, ja, aber bist du bei Game of Thrones, ganz kurz, bist du total up-to-date gerade?
Ja, total up-to-date. Alter. Die schrecklichste Szene. Also alle, bitte weghören, wenn ihr jetzt nicht. Das Allerschlimmste in sieben Staffeln Game of Thrones, und das war wirklich, es war viel harte Scheiße dabei. Pimmel abschneiden, Eier abschneiden, aber alles, das Allerschlimmste, alles, wo ich gekotzt habe vom Fernseher, als Ed Sheeran am fucking Lagerfeuer saß und ein Lied gesungen hat. Da hab ich gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Bumswichse? Da werden wir, weißt du, unsere Kinder werden eines Tages, wir werden denen die Serie zeigen und sagen, guckt bis Staffel 6, weil ab dem Moment, wo Ed Sheeran in einem Lagerfeuer sitzt, ist die Serie scheiße geworden. Und tatsächlich ist
und
die
aktuelle Folge... Und warum wird der nicht gehäutet von dem Typen? Warum häutet der den nicht? Ja. Der Häuter.
Weißt du? Ist ja meine Theorie mit Inglourious Basterds. Inglourious Basterds und der Diane Kruger, die ja die weibliche Hauptrolle in dem Tarantino spielt. Ich glaube, dass er Diane Kruger nur besetzt hat, weil die den ganzen Film latent nervt und am Ende wird die so wahnsinnig fertig gemacht von Christoph Waltz, dass man da wirklich im Kino mit offenem Mund sitzt und wegen dieser Demütigungsszene, das war so toll, ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, mich nervt Diane Kruger, hoffentlich kriegt die einen drauf und dann wird die so wahnsinnig, ich glaube, die wird sogar ermordet, glaube ich, weiß nicht mehr so ganz genau.
Die wird so
wahnsinnig fertig gemacht und das hatte ich mir mit Ed Sheeran auch gehofft, wirklich so eine Häutung oder irgendwie so Augen raus oder sowas, nix. Und dann singt er da auch noch. Was für eine gigantische Scheiße.
Ja, und vor allem, der singt dann auch noch so eine soulige Nummer, die passt noch nicht mal in den Kontext. Das ist so ein, schönes, tolles, neues Lied, sagt dann, denkst hier, die Kleine auf dem Pferd. Und er so, ja, haben wir gerade neu. Das war alles scheiße. Das war so ein richtiger, ein Cockblocker, wie man so schön sagt. Also im Serienbereich. Ja. Also es war dann so, der hat mal bei Zirkus Halligalli einen Einspieler gesehen und meinte, ich will den Typen kennen, Olli Schulz. Das war ganz süß und nett, aber ich mag die Mocke von dem nicht. Außer ein Lied, über diese Crack-Nutte. Ansonsten ist das so, ja, ich kann Soul, bin aber Folksänger, ich kann alles und ich muss sofort mit Rihanna ein Duett machen. Das ist dann, ist irgendwie nicht meine Baustelle. Bleibt der denn jetzt konstant noch dabei?
Der ist nur einmal aufgetaucht. Also wo bist du jetzt bei Folge 2 in der siebten Staffel?
Staffel 7, genau. Da war in der zweiten Folge war auch nicht mehr dabei. Ja. Aber vielleicht kommt er nochmal in der achten und wird gehäutet.
Nee, also das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Das hat sich jetzt weit. Also die letzte Folge, die jetzt lief letzte Woche, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil die viele noch nicht gesehen haben und einige, die auch wirklich auch vor sich her noch schieben. Die letzte Folge war wirklich extrem schwach geschrieben, war einigermaßen spannend. Es gibt eine sehr schöne Zusammenfassung von Kollege auf dessen Facebook-Seite.
Ja, genau. Die konnte ich mir leider nicht angucken.
Wirklich sehr gut. Das finde ich echt sehr gut. Sehr gut analysiert. Da kann man echt nicht mehr viel hinzufügen.
Ich konnte nur den Anfang leider sehen, weil ich die ganzen Spoiler nicht hören wollte. Aber wenn der dann so redet mit seinem Kölschen, ich weiß nicht, aufs Kölschen ist dann Dialekt, das ist ja auch schon witzig, ne? Oder Düsseldorf, wenn der Gangster-Rapper, wenn ein Kollege, haben wir oft drüber geredet und so, wenn der immer die härtesten Texte und auch so krass und jetzt auch Ärger mit Bushido, aber auf einmal da am Liegestuhl sitzt und so hier mit seinem Dialekt da so redet, im Rheinischen, das ist unheimlich lustig, finde ich. Das ist echt sehr witzig. Genau, jetzt kommt die 7. Folge. Ich gucke die mir alle am Stück an. Heute gucke ich mir 2 Folgen an, morgen nochmal 2. Also jetzt alle in den nächsten 2-3 Tagen. Können wir nächste Folge, ja. Lohnt sich wirklich sehr oder wird es langsam schwächer? Hand aufs Herz.
Nein, es... Also die vorletzte Folge war gigantisch und die letzte jetzt vom letzten Sonntag war wirklich sehr schwach geschrieben, echt unglaubwürdig mit einigen Dingen. Also ein bisschen, ich sag mal, die hatten wohl, musste wohl schnell zum Ende kommen, extrem aufwendig produziert, aber das Geschriebene ist nicht so toll. Ich habe auf meiner Liste noch ein paar Sachen stehen, die ich ganz kurz loswerden muss. Gerne. Wir haben jetzt schon so viel über die Urlaubszeit geredet. Wir müssen ein kleines bisschen mal über Aktion Sorgenkind. Es geht um Boris Becker. Ich habe eine
Der ist jetzt Chef des Deutschen Tennisverbands.
Boris Becker?
Seit heute.
Was?
Hab ich von den Nachrichten. Ja. Der ist jetzt der Chef.
Boris Becker Tennisverband?
Deutscher. Er ist zurückgekommen und ist jetzt der Vorsitzende oder der Präsi. Ich habe keine Ahnung mehr von Tennis. In den 80ern habe ich es geguckt. Aber der ist jetzt da und kam mit Krücken auf die Pressekonferenz und hat sich da mit ernstem Gesicht hingesetzt. Ich finde aber auch, okay, fang du mal an, über Boris Becker zu reden.
Also ich war nie ein großer Tennisfan, aber hat ja eine gigantische Popularität, Weltstar Boris Becker. Und es ist tatsächlich ganz faszinierend zu beobachten, dass jemand quasi seinen Lebensstil, den er sich so über das Millionärwerden und Berühmtwerden und Weltstarwerden dann so angewöhnt hat, dass du den einfach aus dem Typen nicht mehr rausbekommst. Also auch wenn er irgendwie Millionen Schulden hat, mit dem Heli überall aufzufahren, es ist total interessant und ich frage mich, ob das irgendwann wie so ein Soufflé in sich zusammenfällt oder ob dann alle Leute dieses gleiche Gefühl haben, was ich auch habe, wenn es um Boris Becker geht. Mensch, der war so jung, der Leimener, lass den doch mal, der ist ein Nationaler, dem müssen wir irgendwie helfen, vergiss doch mal die Schulden, ist doch jetzt auch irgendwie egal, pst, so nach dem Motto.
Ja,
das ist ganz, ganz interessant. Ja, es ist so ein bisschen so, ne?
Ich finde auch ehrlich gesagt das ein bisschen hart. Auch von der Presse, ich war in Hamburg und die Mopo dann so, Pleite Boris, macht jetzt das und das, jetzt nennen sie ihn Pleite Boris. Und ich finde das scheiße. Ich meine, der Typ ist wirklich echt zu früh in so eine Welt gekommen und kommt da nicht mehr raus. Es gibt mit Jamie Cullum so eine Sendung auf Arte, die durch die Nacht, wo er auch ganz blödes Zeug redet und er hat auch unangenehme Sachen gemacht, der ist ein bisschen weggetreten vielleicht. Aber das dann alles so, diesen Fokus drauf zu legen, dass ein Typ, der in der Öffentlichkeit ist, pleite ist und das auch so lange auszuschlachten, das finde ich scheiße. Ich finde, das hat keiner verdient. Es geht auch nicht darum, wie viel Geld, das geht mich auch nichts an. Weißt du, das geht auch niemandem wirklich was an. Und weil Boris Becker ein Volksheld ist und sich ab und zu mal daneben nimmt, man kann das manchmal belächeln. Ich habe auch Witze darüber schon gemacht, bestimmt. Aber jetzt so irgendwie darauf, auf seinem finanziellen Ding und so rumzureiten, lass den Typen doch. Gib ihm einen guten Job. Der war auch Trainer von Djokovic und der ist Nummer 1 der Welt. Also er kann nicht nur scheiße sein. Also ich meine Boris Becker. Nein,
der ist nicht,
also,
der
hat
ist
sich damals
scheiße.
Sympathisiert mit der Hafenstraße, 86.
Ja,
hat
ja,
er gesagt,
ja.
Und dann kamen die Typen von der Hafenstraße hier nach Hamburg zum Roten Baum. Und dann hat er 10 Minuten geredet und hat nicht mehr gewusst, was er reden sollte und ist dann peinlich berührt gegangen. War damals ein sensationeller Aufschlag, weiß ich noch ganz genau.
Okay, beenden wir das. Ich lese hier gerade Vanille, das teuerste Gewürz der Welt. Momentchen mal, ich bin gerade in so spekulativen Investmentangelegenheiten drin. Ich habe ein bisschen was geerbt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe einen Onkel von mir, der ist so ein U-Boot-Tüftler aus Dänemark und er hat jetzt gerade
hat sich vertüftelt
und hat ein bisschen auf einen Mord angehängt und so, schwierige Geschichte. Und er hat auf jeden Fall, der hat mir so ein Erbe vorher ausgeschüttet und ich habe so ein kleines bisschen Geld, was ich so rumliegen habe, also nicht jetzt viel, 3.000, 4.000 Euro und ich überlege, wie ich das sinnvoll anlegen kann und ich habe jetzt angefangen mit Bitcoins. Ist eine super Idee. Bitcoins kann ich nur allen empfehlen. Es lohnt sich wirklich sehr. Auch
ich habe die
Bitcoins
Doku über Bitcoins. Hast du die Doku auf Netflix über Bitcoins gesehen?
Da gibt's daraufhin habe ich gesehen, habe ich überhaupt nicht verstanden und habe gesagt, mit meinem 5% Wissen mache ich mich jetzt richtig schön reich mit Bitcoins. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoins und ich habe schon 0,01 Bitcoins. Habe ich schon. Und ich möchte aber mehrere Bitcoins haben und deswegen, wenn jemand noch Bitcoins rumliegen hat, die er nicht braucht. Ich würde ganz kurz, wenn das okay ist, mal eben ganz kurz die Adresse durchgeben, Olli. Ist das okay für dich?
www.bitcoin. Achso, für dich oder was?
Nein, für mich ganz persönlich, weil ich will jetzt nicht, muss jetzt nicht viel sein, aber wenn ihr jetzt keine Bitcoins braucht, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir die einfach zur Verfügung stellt. Und zwar lautet die Adresse 1, kleines c, großes n, kleines y, großes m, kleines h, kleines a, kleines c, großes r, großes r, großes k, kleines f, kleines i, alles groß jetzt, ZBK4DD, kleines z, kleines s, kleines g, großes y, kleines t, 1, großes b, kleines p, großes
Alter.
T, kleines a, großes f, 2, 6. Und dann bitte einfach alle Bitcoins, die so rumliegen, ich würde auch für einen guten Zweck, vielleicht, keine Ahnung,
welcher gute Zweck, was denn für einen guten Zweck?
Ich möchte mich an dem Startup beteiligen, hat mir mein lieber Freund Jens Spahn kürzlich bei Grindr eine SMS geschrieben, ob das dass es ein Steuerding ist, und er hätte ganz gute Kontakte zum Finanzministerium, weil er Staatssekretär ist, und ich soll da in was investieren, weil er macht das alles klar, dass es rechtlich hinhaut, und da will ich die Bitcoins einfach in was investieren, und das, warum denn nicht? Und Vanille. Und wenn ihr mir quasi über auch online ein bisschen Vanille rüber.
Du, ich habe hier Vanillezucker, habe ich 3-4 Tüten noch hier. Kannst du gerne haben. Hol sie dir ab.
Ich wusste übrigens, bis ich 25 war, nicht, dass es echte Vanille, also ich dachte immer, es kommt aus der Tüte, bis ich dann zum allerersten Mal so eine echte Vanillestange hatte. Wir haben immer ich komme aus dem Vanillin-Haushalt. Wir sind mit dem Substitut Vanillin groß geworden. Bei uns gab es immer Vanillinzucker und nicht Vanillezucker.
Bei uns gab es immer Vaseline. Vanillin.
Vaseline-Zucker.
Das ist ähnlich. Vaseline-Zucker gab es immer noch abends. Du, ich höre da gerade so ein Gelächter. Sue, bist du im Hintergrund zufällig da, unsere Redakteurin?
Hallo, ja.
Hey Sue,
hey,
herzlich willkommen auch
willkommen zurück
aus der Sommerpause. Sue, wir wollten dich gerne mal dazuschalten. Ja. Warst du eigentlich im Urlaub?
Ja, ich war 3 Wochen in Frankreich.
Oh, wo denn da? Oh.
Ich bin mit dem Auto
gefahren. Oh, du bist
gefahren.
Wahnsinnig laut. Oh, du, das brennt in meinen Ohren. Ja. Kannst du dich einen Ticken leiser machen?
Ich kann das gar nicht.
Die sind versichert, die Ohren.
Entschuldigung.
Jetzt nee, nicht so leise, es ist viel zu leise jetzt. Ein Ticken, jetzt genau besser, die Mitte besser davon. So ist geil.
Also wo so die Region, nicht so genau.
Und war in der Normandie, in der Bretagne, auf der Ile de Ré und in Paris.
Ah, mit super der Familie. Ile de Ré ist so bei La Rochelle, ist das, ne? Ile de Ré.
Genau. Man sagt, das Sylt von Frankreich. Und es stimmt auch.
Warst du am Strand?
Ja, ich war am Strand. Bin auch ganz körpergebräunt.
Genau, wollte ich nicht fragen, bist du nur oben, darf man das fragen,
nein,
bist du nur oben
nicht
ohne Mutti?
Nee, bin ich nicht. War ich auch früher noch nicht, als ich noch nicht Mutti war.
Ja, aber es gibt ja, also oben ohne, also es ist ja irgendwann vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo man denkt, ist auch egal jetzt, ob man das alles sieht oder nicht. Also ich so generell, habe ich mich gefragt, ob bei mir nochmal die FKK, der Moment kommt, wo sie denken, ach komm, ist ja auch scheißegal, das können die jetzt auch noch sehen hier, die haben schon so viel gesehen von mir.
Nee, ist mir nicht egal. Und es waren auch die Kinder dabei und die fänden das, glaube ich, auch mega peinlich, wenn ich das machen würde.
Ah, okay.
Ja, wann ist der Punkt, gute Frage, ganz kurz, wann war der Punkt, okay, wann findest du, ist eine gute Frage, sollte man mit seinen Kindern nicht mehr zusammen in die Badewanne gehen?
Das wird die Kinder das sagen. Also so,
ja, die Kinder haben ja keinen.
Ich würde sagen, so das ab 8, 9
und,
oder so.
Und wenn ja, die mit 15, 16 da noch Bock drauf haben,
dann würde ich das Jugendamt mal informieren oder die Staatsanwaltschaft.
Also, ich war schwer. Ich schätze jetzt mal so ab 8, 9.
Ab nach 8, okay.
Und Geschwister untereinander? Egal, ne?
Nee, oh Gott. Schwierige Frage. Wenn die das halt scheiße finden, sollen sie es nicht mehr machen.
Ja, ja. Man muss auf die Kinder so ein kleines bisschen hören, aber auch nicht zu viel. Man muss wirklich da immer schön Zügel in der Hand behalten. Ja, schön, aber schön, dass du da bist, Sue, Mensch. Alle wieder vereint. Merkst du auch, dass du Kraft getankt hast?
Ja, aber ich bin auch so in so einem Standby-Modus.
Ich auch.
Ich bin auch so uninspiriert. Ich weiß noch nicht so richtig, was mich jetzt interessiert. Kennst du das?
Ich bin noch ein bisschen im Sommerschlaf. Ich komme so langsam ich werde so langsam wach. Mir wird jetzt bewusst, dass wir wieder jede Woche miteinander quatschen, Jan. Das war echt jetzt, also die ganze Lehre und so, die da eingesetzt hat.
Ich habe alles verpasst. Ich weiß gar nichts. Ich war komplett offline. Ich weiß nicht, was los ist.
Okay. Was können wir? Jan hat noch was auf dem Zettel zu. Lass uns Jan nochmal den Zettel abarbeiten.
Also ich habe noch 2 große Jubiläen, und zwar 75 Jahre Stalingrad, die große Schlacht. Diese Woche ist Jubiläum.
Schön. Ja, das sollten wir
Es war eine knappe Kiste.
Und die große Frage, warum hat uns eigentlich keiner geholfen, als wir da im...
Ja, wie immer. Warum ist, es war eine knappe Kiste. Und dann haben wir... dann habe ich noch im Internet gelesen, ich weiß gar nicht, bei Twitter, ich kann das jetzt nicht genau zuordnen, das ist auf jeden Fall nicht mein Gedanke, ich finde es aber einen schönen Gedanken, dass der Kanzlerkandidat der SPD wie kein anderer Kanzlerkandidat eine wahnsinnige 90er-Jahre-Ausstrahlung hat. Und das stimmt total. Martin Schulz sieht so aus, wie sich die 90er-Jahre angefühlt haben. Nur mal kurz so als Gedanken... für die Woche. Dann ist noch ein Terroranschlag passiert in Barcelona.
Den ich tatsächlich erst einen Tag später mitbekommen habe, weil ich einfach zur Zeit nicht im Internet war. Ja. So komisch.
Ich glaube, die Tage danach hätte Veronika Ferres, wenn sie ein Selfie gepostet hätte, viel Schlimmes verhindern können. Hat sie aber nicht gemacht. Wahrscheinlich ist sie auch gerade irgendwie im Urlaub mit Carsten zusammen. Und dann ist noch diese Woche in Köln, und da muss ich wirklich mal kurz polemisch werden, die Gamescom. Mhm. Und ich immer, wenn die Gamescom
von
in Köln...
Von Merkel eröffnet worden.
Ja, oder von irgendwie von Jens Spahn als Merkel verkosplayt. Wenn Gamescom ist, mache ich Cosplay als angewiderter Mit-30er, der keinen Bock auf diese verkackten, verkleideten Gamer hat, die durch die ganze Stadt laufen. Es ist wirklich Karneval nur in uncool. Und Gamescom ist wirklich, die Cebit war früher, das war so die Messe meiner Jugend, wo die ganzen Computerschrauber hingefahren sind, war immer schon uncool, aber es waren wenigstens noch Leute, die irgendwie Bock auf Technik haben und irgendwie Ingenieure und die Bock hatten, rauszufinden, wie Sachen funktionieren. Und das ist jetzt komplett verschwunden. Jetzt geht's nur noch darum, irgendwie geile Spiele zu spielen und keiner hat mehr Ahnung, was in dem Rechner eigentlich drin ist. Ist wirklich für mich komplett
keiner kann mehr. Ja, finde ich auch. Keiner weiß mehr, wenn man zum Beispiel von einem Atomkraftwerk, dass man die Brennstäbe hochfahren kann. Keiner hackt mehr. Alle sind nur noch Konsumenten geworden. Stehen drei Stunden für so ein Kackspiel an, um dann so ein 10-minütiges Demo zu spielen. Und sie sind dann lethargisch und bringen sich...
Das stimmt. Du hast recht. Es ist Konsum. Der Unterschied ist, dass das ist eine Konsumentenmesse. Das ist die Cebit auch, aber da ging es wirklich immer, es war immer mit großem, also technische Neuerungen. Und es geht, bei der Gamescom ist es wirklich so ein Abgenerve, wie früher irgendwie dieses, wie hieß nochmal diese komische Popwoche, als Viva noch in Köln war, da CO Pop oder sowas.
Popcom.
Es ist ein totales, die Popcom, totales Abgenerve, weil es halt auch so picklige, dicke Typen sind. Und da habe ich, das muss ich auch mal ganz kurz sagen, ich habe gehört, dass Le Floyd sich irgendwie missbraucht fühlte von der Kanzlerin vor 2 Jahren, als sie da irgendwie das Interview mit ihm gemacht hat. Und warum habe ich den jetzt eigentlich wieder auf der Gamescom auf einer Bühne mit dem CDU-Generalsekretär gesehen? Wenn er sich missbraucht fühlt durch die Kanzlerin und durch die politische Welt, dann stehst du da nicht 2 Jahre später wieder mit irgendeinem von den Vollidioten auf der Bühne und lässt sich da weiter missbrauchen. Ist alles
so, vielleicht haben ihn die Klickzahlen doch noch überzeugt, sich nochmal missbrauchen zu lassen.
Es ist alles so eine Welt, wo die Trendschärfe zwischen Journalismus und PR nicht mehr existiert und das ist alles so ein bisschen, vielleicht werde ich auch älter, was ist, ich will das alles nicht. Ich will die Typen, auch wirklich so 20-Jährige, die in irgendwelchen Pikachu-Kostümen in der Linie 9 stehen irgendwie morgens. Das finde ich alles echt widerlich. Da wirklich, bin ich kein aggressiver Typ, aber würde mir dann schon wünschen, dass da mal irgendwie versehentlich einer in irgendeine Faust läuft oder so. Einfach mal so. Weißt du? Mhm.
Ja,
also jetzt die Stadtanzeiger-Meldung irgendwie Cosplayer verprügelt am Kölner Bahnhof, da würde ich jetzt nicht sagen, oh, sondern ja gut, geschieht euch auch recht. Was möchtet ihr euch mit 20 auch in irgendwelche komischen Manga-Kostüme reinstellen, ne?
Dabei, ganz ehrlich. Ich muss aber zu Computerspielen eine Sache erzählen. Ich habe den alten Super Nintendo vor 2 Jahren von einem Fan, Julia hieß die Dame. Hallo Julia, vielen Dank nochmal. Sie hat mir den Super Nintendo geschenkt, die Konsole mit NBA Jam. Nee, das hatte ich noch, das Spiel. Und ich bin in letzter Zeit so oft am Spielen. NBA Jam, wann kam das raus? Keine Ahnung. Ist immer noch ein gutes Spiel. Hast du damals Super Nintendo gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Super Nintendo und ich war dann später aber relativ schnell beim PC Games und habe jetzt vor langer Zeit schieb vor mir her, mir noch eine Konsole zu holen oder so einen echten Gaming-PC, weil ich früher, ich glaube, wirklich nächtelang, tagelang Rollercoaster Tycoon gespielt habe. Das war dieses Programm. Kann ich auch. Wo man Freizeitparks baut. Und da gibt es jetzt vom selben Team eine Neuauflage, die aber anders heißt und das sind wirklich extrem überzeugende Demos oder Ausschnitte aus Spielen, die ich da jetzt gesehen habe, gibt es aber momentan nur für PC. Und dafür würde ich mir wirklich überlegen, von meiner Erbschaft vielleicht einen Teil zur Seite zu legen. Bitcoins, Vanille und so einen schönen Gaming-PC mit so einer LED-Tastatur, die so in Blau und Grün leuchtet und so. Mhm. Weißt du? Und mit einer Wasserkühlung.
Ich bin ein Suchtmensch.
Ich muss mal ganz kurz, weil ich das jetzt habe ich noch nie erzählt, aber habe wirklich noch nie erzählt. Ich habe mir mal so Ende der 90er Jahre habe ich mir einen richtig fetten PC selbst zusammengebaut und habe gedacht, weil ich ein krasser Typ bin, jetzt mache ich Wasserkühlung mit so fluoreszierenden Schläuchen und habe ich das alles selbst zusammengebaut, habe den Prozessor total übertaktet auf so einem extrem teuren Board bei einem kleinen Laden in Bremen-Fegesack gekauft und dann ist mir diese Wasserkühlung, habe ich die Schläuche falsch zusammengesteckt und dann ist mir das ganze verschissene Kühlungswasser beim ersten Mal anmachen, in den Rechner reingelaufen, die ganze Platine war im Arsch. Und ich bin am nächsten Tag in den Laden gelaufen und hab gesagt, ja, der
Kühlungswasser in den Rechner.
Ja, und kompletter Kurzschluss, alles verbrannt und dann habe ich das am nächsten Tag, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt, weil es hat bestimmt 2000 Mark gekostet, also extrem viel Geld, mein ganzes Erspartes dafür aufgebraucht und habe am nächsten Tag bin ich dann in den Laden gelaufen und gesagt, der ist irgendwie durch, ich habe den angemacht und irgendwie ging der nicht und dann hat er gesagt,
und haben Sie es abgenommen?
Ich habe es mir abgenommen, ich habe den halt über Nacht auf die Heizung gelegt, die Platine und es war einfach das Kühlungswasser von der falsch zusammengesteckten Wasserkühlung, das waren so Schläuche, die aus dem Gehäuse rausgehen, also eine totale Scheiße, eine riesige Scheiße. Und
wahrscheinlich gab es damals auch noch nicht so Fachleute, die noch keine Ahnung hatten und die wussten auch nicht und haben das dann zurückgenommen. Heute wird es nicht mehr so schnell damit durchkommen wahrscheinlich. Die würden das erkennen, weil die jetzt alle so keine Ahnung.
War ein kleiner Laden. Riesen sorry.
Ich würde mir jetzt gerne noch einen Song wünschen und dann würde ich gerne mit dir die großen 5 Gerichte und Getränke, die im Urlaub besser schmecken als zu Hause, machen. Was hältst du davon? Wollen wir das noch machen? Und Sue, bist du auch dabei?
Ja.
Moderierst du so ein bisschen heute noch mit?
Ja. Ja, mach okay. Ich.
Ja.
Wir müssen dann sag du mal einen Song, ja, für die Liste. Ich habe noch 2.
Also Willie Nelson hat eine neue Platte gemacht. Willie Nelson, einer meiner absoluten Lieblinge. Toller Typ, echt einer der letzten großen Outlaws. Die Platte heißt God's Problem Child. Und das zweite Lied heißt Oldtimer auf der neuen Platte und ist so eine wunderschöne Ballade über jemanden, der halt alt wird und das auch irgendwie sich eingestehen muss und erzählt über die Frauen, die ihm das Herz gebrochen haben und so. Und der singt das einfach so, wenn so ein 84-jähriger Mann das singt. Ich habe das Lied momentan auf Repeat und höre es dauernd. Also Oldtimer von Willie Nelson.
Ja, und ich habe von Peter Sarsstedt Where Do You Go To My Lovely. Es ist, glaube ich, aus einem Wes Anderson-Film vom Soundtrack. Da habe ich es zum ersten Mal hatte ich vorher auch schon mal gehört, aber zum ersten Mal so länger wahrgenommen und habe danach das ganz oft gehört. Und ich finde es ein ganz toller Song, Where Do You Go To My Lovely, von Peter Sarsstedt. Peter Sarsstedt, ich glaube Franzose, kann das sein?
Peter Sarsstedt. Autor von der SPD, irgendwie Buchhalter, Peter Sarsstedt.
SPD. Sag das nicht so, wenn man dreimal SPD sagt, bringt das um.
CDU, ja genau, okay. Was war denn nochmal früher die witzigen Abkürzungen für SPD in den 80ern und für CDU? Da gab es doch mal so Witze.
Scheiße, Pups, doof.
Schmidt pinkelt daneben. Das weiß ich auch nicht mehr alle. Keine Ahnung. Hast du auch noch einen Song dazu? Hast du gerade einen Song, den du auf der Playlist irgendwie noch aufhaben willst?
Mina Se Telefonando.
Oh, was habt ihr dazu im Urlaub gemacht, zu diesem Song?
Sandburgen gebaut.
Ach so.
Sandburgen gebaut. Kennst du das, Olli? Also nicht Sandburgen bauen, sondern den Song?
Den Song kenne ich nicht. Kann man dazu tanzen, so Lambada-mäßig? Ist das sowas?
Nee. Ist einfach Limbo? Ein sehr schönes italienisches Lied.
Ey, ganz kurz mal eben, sorry, aber wir müssen Despacito auf die Playlist machen. Nee. Das geht gar nicht anders. Das was geht das wirklich denn? Nicht anders.
Ist das der Sommerhit des Jahres?
Ja, Despacito. Haben alle gehört. Alle.
Alle fanden scheiße. Alle haben es gehört, alle finden scheiße. Nee,
du hörst es und es kriegst nicht, es geht, glaube ich, um Analsex zwischen Minderjährigen. Es singen wirklich alle.
Wirklich?
Der Text, ich glaube, der Text handelt hauptsächlich von Analsex zwischen Minderjährigen, glaube ich. Aber es ist einfach diese spanische Lebensfreude. Man singt es einfach, wenn man froh ist, nicht verhaftet zu werden über einen Interpol-Haftbefehl. So, wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig.
Dieses Lied, I wanna push it. Azad?
Nee. Push it, come on. Nee. Girl, I want to make you sweat.
Alter, das
sweat
ist so ein
till you can't sweat, come on.
Ja. And when you cry, I wanna push it some more, singt er. Alter, es ist so ein Rape-Song, so ein Rape-Text. La, 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 I wanna make you sweat, and when you sweat, and when you cry, I push it some more. Alter, das ist mir aber auch erst 15 Jahre später aufgefallen. Lulalalala, egal. Aber trotzdem, lalalala. Hier jetzt die großen Songs und danach die großen 5. Heute auch noch mit unserem Stargast Suhona. Huna, mit D, oder?
Holder.
Suhona.
Suhona.
Holder.
Wie war Holder?
Stimmt, Holder. Geil, dass ich nach 2 Jahren jetzt langsam deinen Nachnamen aussprechen kann.
Nicht stimmt.
Cool, bis gleich.
Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt vorgenommen, eben hart zu arbeiten und einfach so viel Geld zu verdienen, dass ich einfach gesund bin. Wenn die Minzeit zu Ende ist, will ich auch aufhören mit dem Spielen. Dann will ich so viel Reserve haben, dass ich mir irgendwo doch eine gesicherte Existenz aufbauen kann.
Die guten alten Zeiten, die Minzzeit.
Der Monarch ist auch wieder mit dabei. Fest und flauschig, es ist Sonntag, der 27. August. Wir haben versprochen, wir kommen zurück und wir sind wieder da. Wir haben die großen 5 noch in der Pipeline, aber es gibt noch einen Urlaubs- und Ausflugstipp, den ich noch gerne loswerden möchte. Es gibt eine ganz, ganz tolle... einen ganz, ganz tollen Autobahnabschnitt. Ich bin jemand, der fährt gerne mit dem Auto. Du bist auch ein Autofreak, Olli. Es gibt viele Leute, die hören unsere Sendung als Podcast im Auto. Und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, in Westdeutschland unterwegs zu sein, auf der A4, die neu gebaute A4, zwischen Köln und Aachen, wenn man mal nach Holland fährt oder irgendwie nach Belgien oder nach Luxemburg, dann kommt man da dran vorbei, oder nach Frankreich, dann fährt man meistens diese Strecke. Es gibt einen wunderschönen Abschnitt zwischen Köln und Aachen, nämlich die Allee der Bäume des Jahres. Und jetzt halte ich fest, was das Konzept ist.
Da gibt es einen wunderschönen neuen Erotikmarkt, stimmt's?
Nein, es ist ein Autobahnabschnitt, der ungefähr 10 Kilometer lang ist und alle 500, 600 Meter oder noch ein bisschen weniger steht jeweils ein Baum des Jahres. Es wird nämlich jedes Jahr von irgendeiner Jury unter Leitung wahrscheinlich von, ich weiß nicht, Dieter Bohlen und ja. Bruce Darnell wird ein Baum des Jahres gewählt und die die Menschen, die die Autobahn, ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist, wahrscheinlich hat ein ganz kreativer Autobahnplaner sich gedacht, jetzt machen wir was ganz Verrücktes, und links und rechts der Autobahn wurden beim Neubau der Autobahn jeweils die Bäume des Jahres gepflanzt und den auch immer mit Schildern. Es kommt immer ein Schild, da steht dann drauf Hainbuche 1997 und dann kommen drei Hainbuchen. Dann kommt wieder ein
Aber
Schild.
Das ist
steht
da, irgendwie, das kannst du von der Autobahn auch sehen, die Autos. Ja,
riesengroß, von beiden Seiten. Links ist wie eine große Allee, die Bäume sind ganz jung, weil die natürlich frisch gepflanzt wurden.
Aber wirst du nicht abgelenkt Monaten. Beim Autofahren? Ist das gut, dass sie da stehen?
Das ist super. Es ist wirklich so weit, ich bin, konnte es gar nicht glauben, weil es so eine tolle Idee ist, dass ich nochmal zurückgefahren bin, mir das auf der anderen Seite nochmal angeguckt habe und nochmal zurückgefahren bin. Auf beiden Seiten Baum des Jahres, und das ist für mich so ein Highlight. Ich habe schon überlegt, es gibt in Köln den Schokoladenexpress. Das ist so eine kleine Bimmelbahn, die fährt zwischen dem Schokoladenmuseum, dem Zoo und der Seilbahn, die momentan außer Betrieb ist, weil im Sommer in Köln die Seilbahn ausgefallen ist und ich glaube 50 Menschen da von der Feuerwehr aus der Seilbahn gerettet werden mussten und da 4 Stunden lang über dem Rhein festhingen. Egal. Ich habe schon überlegt, weil die Bahn jetzt ja nicht mehr dahin fahren kann, ob man vielleicht den Schokoladenexpress umlenken könnte zur A4, und ich würde mich als Reiseleiter anbieten und einfach dafür an den Bäumen und zu jedem Baum auch eine Geschichte erzählen. Das ja, meine Damen und Herren, willkommen auf der Straße, der Allee der Bäume des Jahres. Hier kommen zur Haselbuche. Hier ist der Hainbuche, das ist ein schöner Baum. Schau.
Was ist denn jetzt gerade? Das ist ein 2017
der Baum des Jahres. Das ist nicht aktualisiert worden. Ich glaube, der letzte Baum des Jahres ist von 2015. Das mahne ich jetzt mal an, dass die letzten beiden Bäume des Jahres auch bitte aktualisiert werden. Und ich möchte jedes Jahr eigentlich ein relativ groß. Die Fichte ist der Baum. Dankeschön, die Fichte. Ist natürlich, man denkt, ist ein gewöhnlicher Baum, aber die Fichte ist vielseitig. Schauen Sie mal, das Blattwerk. Und dann, weißt du, fährst du mit so Rentnern, steigen Sie ruhig mal aus, fassen Sie mal an. Hinter dir dann so ein
Und Sport jeder darf wie von der Mauer, genau, wie von der Mauer damals, jeder ein Stück vom Baum mitnehmen.
Nein, bitte fassen. Viele werden japanische Touristen, die sich Blätter mitgenommen haben. Der Baum ist ein Lebewesen. Da müssen auch wirklich so ehemalige Ich-Agiler umgeschult werden, um dann diese Baumtour zu machen. Es ist mit dem Schokoladenexpress dauert ungefähr, weil der nur 30 Stundenkilometer fahren kann, 4 Tage bis zur A4. Aber das ist wirklich ein Trip für die ganze Familie. Es ist wirklich für alle was dabei. Hier sehen die Kinder jetzt die deutsche Eiche, Baum des Jahres 1997. Und hier im Jahr 1990, das Wendejahr, da ist die Esche. Die, schauen Sie mal, hätten Sie gewusst, wie die Esche aussieht. Da kann, weißt du, und dann gibt es mal diese riesigen Schilder und du fährst da vorbei und ich konnte es erst gar nicht glauben. Das ist wirklich das kreativste Stück Autobahn, und da siehst du mich, wir sind das Land der Dichter und Denker. Und das ist das erste Mal,
dass
Autobahn neu gedacht. Man hat gedacht, das Konzept Autobahn ist am Ende. Hitler hat wirklich viel vorgelegt. Erst war Adenauer, dann hat Hitler das auf ein neues Level gehoben.
Vor
dann
Adenauer kam lange, oder nach Adenauer? Kam
Hitler erst Adenauer.
Adenauer.
Okay. Erst dann, Adenauer, dann okay. Hitler. Ja. Der hat dann das Konzept quasi zu seinem gemacht. Der war letztlich sowas wie, der hat sich die Idee gegriffen und hat dann sein Ding draus gemacht. Er war eigentlich gar nicht der Urheber. Ist egal. So, dann passierte wirklich jahrzehntelang nichts im Bereich Autobahn. Und dann die Allee der Bäume des Jahres auf der A4 zwischen Köln und Aachen. Und das ist wirklich eine fantastische Idee. Es müsste eigentlich so einmal im Jahr so ein Tag der Allee der Bäume des Jahres geben auf der A4, wo die ganze Autobahn abgesperrt wird und wo junge Leute mit Inline-Skates und mit Skateboards einfach die Allee der Bäume auch mal als weißt du, dass man das auch mal persönlich erfahren kann. In Bremen gibt es
einen Jahr einen Standstreifen fahren und du kannst einfach einen Standstreifen fahren und dann guckst du die
es
Bäume
müsste
an.
Es müsste sowas wie so ein Baumstreifen geben, wo die Polizei ein Auge zudrückt, wenn die Menschen wirklich mit in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren und die Kinder mal Fotos machen können. Weil das ist wirklich auch nicht eine Sache, die man jeden Tag sieht. Und es gibt alles. Nadelbäume, Laubbäume, es gibt die Rostkastanie, ist auch Baum des Jahres, kann ich mich auch dran. Ich bin da wirklich ganz, ganz viele tolle Bäume des Jahres. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht in Ostdeutschland, wo es ein bisschen trist ist, wo jetzt viele Touristen wegen der Nazis nicht mehr hinkommen, Sächsische Schweiz, dass man vielleicht eine Landstraße hat, wo man auch mal den Vogel des Jahres ausstellt. Es gibt ja auch jedes Jahr einen Vogel des Jahres und am Rand.
Der ist aber lebend und hängt an so einer kleinen Kette an der Autobahn. Also, die sie alle, weil das ist ja auch, das kennen die Deutschen ja von früher noch von den Hunden. Wenn die ihren Hund auf dem Weg in Urlaub an der Rasse hier irgendwie festgebunden haben. Und dann sind da die kleinen Vögel in so kleinen Ketten und stehen da so dran. Und dann kann man so aussteigen und kann die so füttern. Und
irgendwann kommt da so ein Weißrussischer zuhält auf die Idee, die Dinger irgendwie auf dem Markt anzubieten. Und dann sind noch so 2-3 Monaten stehen dann da so kleine Vögel, die sie in so Strapsen mit so Zigaretten im Mund.
Oh Gott. Und dann auch so eine lange Schlange. Und irgendwann sind die Vögel auch so kleinen Wohnwagen. Dann kannst
die Elster ist unblind, aber die kann blasen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und dann, weißt du, ist da so die Elster. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Auf vielen Ebenen ist das eine sehr gute Idee. Ja,
aber dann sind die irgendwann so durchgenudelt, die Vögel, dass sie wirklich nur in so einem Wohnwagen oder so, also oder so doll geschminkt werden müssen. Weil die da auch,
ja, aber Vorsicht.
Vogel umtauschen.
Der Bundesverband der Bordelle, auch eine Meldung dieser Woche, führt jetzt ein Gütesiegel ein. Wo wirklich Bordelle von, keine Ahnung, Rach der Bordelltester, geht da mal rum und macht dann auch, mietet sich dann auch so ein, weißt du, wie bei den Restaurants und bringt auch Bordelle auf Vordermann und am Ende gibt's ein Gütesiegel. Würde ich mir wünschen, dass der TÜV da vielleicht rangeht. Weißt du, so als...
Was heißt denn Gütesiegel jetzt? Dass der Puff jetzt nicht mehr nach Pisse stinken darf oder was? Keine Ahnung. Was machen du? Was ist jetzt die Veränderung im Puff?
Es gibt ein Gütesiegel, ich weiß nicht genau. Also wenn man jetzt, es gibt Menschen, die sagen, also bei Prostitution, mein Gütesiegel heißt, das kann ich jetzt nicht aussprechen, ist wirklich, das ist, erzähl ich mir in der privaten
Wir wollen uns
ist
nicht,
bisschen too much. Genau. Lass uns nicht in der ersten Sendung alles wieder kaputt machen. Du, aber wie gesagt,
ich habe tolle auch ein paar Idee. Ja, ich habe noch ein paar Beschwerdenachrichten zu erzählen. Aber das machen wir in nächster Zeit, wo ich wütender bin. Heute bin ich noch so mellow. Ich finde, wir machen jetzt die großen fünf, oder?
Prima Idee, leg mal los.
Sue, bist du bei uns?
Ich bin dabei.
Moderierst du uns ein bisschen an?
Oh gut, okay.
Nee, oder du, hast du fünf Sachen, Urlaubssachen, hast du dir was notiert? Bist du? Oder willst du lieber so ein bisschen den Mediator spielen, als wenn wir ein geschiedenes Ehepaar sind?
Nee, ich mach mit, lieber.
Okay.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Und Sula. Und die großen fünf. Es ist ja wirklich so, es ist ja tatsächlich wirklich so, dass Sachen im Urlaub sehr, sehr gut schmecken. Ich kann mich aber erinnern, als ich das erste Mal in Spanien war, und da war ich 9 Jahre alt, wir waren an der Autobahnraste und ich habe Cannelloni gegessen. Ich habe gekotzt, weil das so nach Käse ekelhaft. Aber wir machen jetzt die fünf guten Sachen und da gibt es einige. Jedenfalls ist es vielleicht auch nur eine Erklärung, Verklärung in meinem Kopf. Aber ich fange mal an mit Platz 5. Mhm, ich finde, ja, so kann ich einfach mal anfangen? Wollen wir gleich direkt
loslegen? Gerne, leg mal los. Mhm.
Das Cordon Bleu in Spanien oder Frankreich schmeckt immer besser als in Deutschland. Also Cordon Bleu war lange Zeit mein Lieblingsessen. So ein Schnitzel mit Käse und Schinken drin. Und ich finde, in Spanien machen die immer einen guten Käse da rein. Und ich habe dann oft auch Cordon Bleu gegessen hier und ich war immer enttäuscht. Das kommt nicht an das ausländische Cordon Bleu heran. Deswegen im Urlaub immer viel Cordon Bleu essen. Dann sieht man, ist man selber irgendwann von innen gefüllt mit Käse und Schinken und sieht äußerlich so aus. Aber Cordon Bleu, hast du das auch oft gegessen im Urlaub? Das war auch gar nicht so eine große Sache.
Ich weiß gar nicht.
Ist das in Deutschland?
Nein, ich auch nicht. Nein, gar nicht. Also ich gar überhaupt nicht. Cordon Bleu ist ein Spezialding von dir, glaube ich. Sue ist.
Habt ihr esst ihr generell kein Cordon Bleu? Generell ist das nichts für euch?
Nee, bestelle ich nie.
Nee, hab ich ist auch mir nie zu crazy.
Echt?
Ja, es ist so ein bisschen. Aber hast du nicht ohnehin so ein paar 80er-Jahre-Sachen, die bei dir so speziell drin sind? Ich bin zum Beispiel so ein Nudelsalat. Ja, so ein Nudelsalat-Klassiker, Klassiko-Fan mit so einem Mayonnaise-Nudelsalat, das ist irgendwie so aus den 80ern drin geblieben bei mir, das mag auch keiner.
Ein Partysalat.
Ja.
Heißt das doch, ne?
Ich möchte auf meinen Platz 5 der Sachen, die im Ausland besser schmecken, tatsächlich einen Bestandteil von Cordon Bleu setzen, nämlich den Schinken, und zwar nicht den gekochten, sondern den rohen Schinken. Und das ist wirklich eine Sache, die in Spanien toll ist. Und die ist, Spanien und Italien sind eigentlich so die Länder, in denen man das, aber ich rede jetzt von Spanien vor allen Dingen, so ein richtig schöner Jamón Ibérico, schweineteuer, so ein Teller mit so hauchdünn, frisch geschnittenem Jamón Ibérico, kostet irgendwie 12 so oder 13 Euro.
In den Tapas.
Genau. Und die müssen in so einer Bodega-Bar auch wirklich in so einer...
Ach, das gibt's doch in Deutschland auch. Schon,
mit
oder?
So einem kleinen Fetttöpfchen, was da unten dran hängt.
Genau. Und das muss von so einem alten Typ, der absolut kein Wort Englisch spricht, der wirklich nur mit Handzeichen versteht, was man denn überhaupt haben möchte, abgeschnitten werden mit so einem ganz alten Messer, was nie abgewaschen wird. Es ist alles hygienisch ein bisschen fragwürdig und auch eklig, weil man den Fuß dann da so sieht und so. Ja. Aber schmeckt wirklich gigantisch gut. Habe ich in Deutschland noch nie so gut gegessen wie in Spanien. So einen schönen.
Warum schmecken diese Schinkenscheiben besser? Weil sich der Schlachter das noch 2 Tage vorher um die Vorhaut wickelt oder so. Keine Ahnung, weil es schmeckt wirklich intensiver. Der Weg nach Deutschland. Geht da einiges verloren an Aroma?
Es ist so ein bisschen.
Oder
so,
kriegen die einfach den Scheiß nicht nach Deutschland rein wegen Lebensmittelbestimmung?
Nee, wir haben doch mal die Theorie aufgestellt, dass das gute Essen immer in den Ländern bleibt, in denen es hergestellt wird, wo die Leute auch dafür Geld bezahlen. Wenn du in Frankreich einkaufen möchtest, kostet das, also ab und zu fahre ich in Frankreich einkaufen, einfach nur, weil es nicht so weit weg ist, dann kostet das immer bestimmt 50 Euro mehr für so einen Großeinkauf als in Deutschland. Was liegt unter anderem daran, weil die Sachen einfach auch besser schmecken. Ich glaube, die guten Sachen vom Großmarkt gehen nach Frankreich, Belgien, Spanien.
Da legen die Franzosen großen Wert drauf, das stimmt.
Ich habe gehört, dass die Franzosen 50% ihres Gehaltes für Essen ausgeben und die Deutschen nur 30%.
Das würde ich blind unterschreiben.
Ich möchte auch auf meinem Platz 5 möchte ich auch was Französisches machen und so zwei Sachen. Sowohl Croissants als auch Baguettes schmecken da einfach besser. Die sind
und
so,
das ist wirklich, das liegt, glaube ich, an der Butter und an die können einfach backen.
Das
und
ist
in Deutschland
viel knuspriger. Ne? Bei uns ist halt einfach Butter. Nur diese Kettenscheiße. Türmann und
die Kettenscheiße ist der Teufel. Toben. Das ist wirklich wahr. Die Kettenscheiße hat das Brot kaputt gemacht.
Mhm. Und das Croissant vor allen Dingen, Alter. Das Croissant in Frankreich, du fährst über die Grenze, das kann doch nicht sein, dass du über die Grenze fährst und instantly beim ersten Bäcker das Croissant 30 Mal besser schmeckt als in Deutschland, was nur 3 Kilometer weit weg ist. Das kann doch gar nicht sein.
Naja, keine Ahnung. Wir machen mal Platz 4. Ich frage mich gerade, ob wir jetzt vielleicht ein bisschen zu hart mit der deutschen Küche sind. Aber wir können ja auch andere Sachen dafür ganz gut. Auf Platz 4 bei mir ist es wirklich der Fakt in der Kindheit jedenfalls. Und es ist immer so, in Italien, Spanien schmeckt die Fanta Limone immer besser. Ja. Also die Zitronenfanta.
Ja.
Die haben ein anderes Apfelsystem. Die machen da mehr Zitrone rein. Ich weiß nicht, wieso es so ist. Ich habe eine Zeit lang gedacht, das liegt daran, dass man das als Kind, hier gab es, glaube ich, lange nur auf diese eine Fanta-Richtung. Aber hier gibt es Fanta Zitrone und sie schmeckt immer noch anders als die in Spanien und Italien, auch nach all den Jahrzehnten noch. Siehst du es genauso?
Ich sehe das auch so.
I don't know.
Und bei mir ist tatsächlich auf Platz 4 die Cola, die ich diesen Urlaub wieder entdeckt habe, weil sie mit anderem Wasser überall gemacht wird. Die wird ja regional abgefüllt. In jeder Stadt, größeren Stadt, gibt es irgendwie so eine Cola-Apfelanstalt vor den Toren der Stadt. Und das, man kann wirklich mit einer feinen Zunge die regionalen Unterschiede schmecken. Und weil im Ausland Cola in Dosen serviert wird, und ich finde, das ist die einzig gute Art, Cola zu trinken, aus einer schönen kalten Dose, wo oben das so hygienisch fragwürdig ist, weil irgendwelche Fettfinger auf den Deckel schon berührt haben, finde ich immer am leckersten. Und Cola schmeckt mir im Urlaub immer viel besser als zu Hause.
Das schäumt so schön aus der Dose, ne? Ja, schäumt mehr.
Lecker. Aber die beste Cola in einer 0,2 Liter Flasche, die klassische Flasche, dann hier eingeschenkt ins Glas mit so einer kleinen Zitrone, wo die Ränder abgeschnitten sind, 2 Eiswürfel, das ist, finde ich, die Weltmacht. Das ist Cola, Coca-Cola, wie sie gehört. Nee?
Bin ich da allein? Im Ausland schmeckt es auf jeden Fall immer besser. Was ist bei dir auf Platz 4, Sue?
Italienische Tomaten. Diese Flaschentomaten, diese länglichen. Irgendwie schmecken die anders. Aber bei uns ja auch nur diese ollen Dinge aus Holland. Zu kaufen sind,
Tomaten,
oder?
Tomaten finde ich in jedem Land scheiße. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Oh. Ja, Tomate ist.
Doch, italienische Tomaten.
Tomaten und Oliven kannst mich mitjagen, ne?
Ey, weißt du, was mir gerade mal ganz kurz einfällt? Stichwort finde ich scheiße. Ich verfolge seit Jahrzehnten die Modekrankheit, die in einem Atemzug genannt wird mit Glutenunverträglichkeit und ADHS, Laktoseintoleranz. Ja. Viele Witze darüber gemacht. Jetzt hat mir letztens ein Kollege erzählt, dass man einfach, wenn man laktoseintolerant ist, einfach Laktasetabletten nimmt, die man aus der Apotheke rezeptfrei bekommt und alle Beschwerden sind sofort weg. Und ich habe mich gefragt, ob es das auch mit anderen Stoffen gibt, Laktase, ob man, wenn man glutenunverträglich ist, ob man einfach Gluton-Tabletten kaufen kann oder wenn man sich mit irgendwas, keine Ahnung, Atomunfall, verstrahlt ist mit Uran, ob man einfach irgendwie Urin- oder Uron-Tabletten kaufen kann. Das gibt's doch nicht, dass die so rumjammern und was für ein Scheiß
ich mir angehört habe. Diese Laktosespinner, die versuchen alle nur nach Aufmerksamkeit.
Und es gibt vor allem Tabletten, die man rezeptfrei kaufen kann. Laktase heißen die. Und dann ist das vorbei. Das gibt's doch gar nicht.
Ey, gibt's ja auch laktosefreie Milch, das ist so wichtig jetzt für mich, wie mein ganzes Gleichgewicht und so. Alter, das ist einfach nur so, hallo, ich bin besonders, ich bin krank.
Alter, ich hab in Woche 3 im Hotel auf den Malediven, da haben die so ein Buffet gehabt, wo man morgens immer verschiedene Milchsorten in den Kaffee mischen kann. Und ich habe irgendwann gedacht, okay, scheiß drauf, jetzt probiere ich durch. Alter, wie scheiße schmeckt denn Sojamilch und wie scheiße schmeckt denn bitte Mandelmilch? Das schmeckt voll so
süß
scheiße.
Auch so, ne?
Hast du schon mal Hafermilch probiert?
Total eklig. Die hatten da so vegane Alternativen stehen. Ich so, Alter, ey, ganz ehrlich, nee. Kann ich schon, da muss Jens Spahn mal was gegen machen. Dass da Jens Spahn nichts gegen macht, das ist nämlich das Problem im Wahlkampf. Da würde der stimmen. Meine Stimmen könnte er damit bekommen. Macht da nichts gegen die Milch.
Den müssen wir mal ins Ausland schicken.
Den muss man mal ins Ausland schicken. Das ist eine gute Idee. Platz 3, du bist auf Platz 3. Was schmeckt besonders gut?
Chips, früher jedenfalls, so spanische Chips auch. Ich bin ja großer Spanien-Fan, ich war oft in Spanien. Wir waren immer in Palamos an der Costa Brava und da gab's so kleine Chips-Tüten, so geriffelte, und das gab's dann da mit so einer Paprikasache oder was anderem. Das war immer leckerer. Vielleicht liegt's aber auch daran, dass man hier die Chips alle, es gab ja immer nur Chio-Chips, inzwischen gibt's mehrere Sorten, aber es gab immer noch so eine Chips-Sache, und zwar so Mais-Chips, auch so gerollte Hütchen in so 5 verschiedenen Sorten. Und dann gab's so knusprige, nicht so Taco-mäßig, aber mit so einem Gewürz drin, das waren die allerbesten. Und da ja,
und man konnte mal ausprobieren, man konnte mal neue Chipsorten. Ich kann mich noch erinnern, in einem Portugal-Urlaub in den 90er Jahren gab es gerade, weil die Turtle-Phase da irgendwie war, da gab es Turtles-Chips. Und die habe ich mir von meinem Taschengeld immer auf dem Campingplatz gekauft. Und ich weiß noch bis heute, wie die schmecken. Turtles-Chips. Wenn einer die nochmal irgendwo gesehen hat, würde ich mich drüber freuen, zumindest über ein Foto.
Und ich würde gerne diese kleinen Chips nochmal essen. Die sind so wie Tacos, aber waren aber glatt. Und die waren auch so brüchig und da war so kleine Gewürze drin. Oh, die waren gut.
Ich habe neulich Chips so? mit Dönergeschmack gegessen. Gibt es inzwischen?
Das sind Funny Frisch Döner-Chips, nee. Oder nee, Chio.
In Frankreich, aber ich weiß aber nicht mehr, was das für eine Sorte war.
Es gibt jetzt auch Dönerbier hier beim Dönermann bei mir um die Ecke. Keine Ahnung, wie das schmeckt, aber steht Dönerbier drauf auf der Dose.
Ich fand's eklig.
Bei mir auf Platz 3 ist das Brathähnchen. Es gibt nichts Schöneres, auch eine Sache, die ich sehr mit Portugal verbinde. Chicken Piri Piri mit ein bisschen scharfer Soße. Ich habe damals noch in Erinnerung tatsächlich Leute auf umgedrehten Einkaufswagen dieses Hähnchen gebraten haben, mitten in der Straße, irgendwie in Lissabon oder in Porto, und das dann so verkauft haben. So ein leckeres Strandbrathähnchen von so einer Strandbude, wo es nichts anderes gibt, außer Eis und Brathähnchen und eben kalte Getränke. Ist wirklich... Würde ich in Deutschland nie so essen, aber wirklich echt ein gutes Gericht. Ein leckeres Brathähnchen.
Ich möchte jeden Fisch und alle Meeresfrüchte auf Platz 3 packen.
Nachvollziehbar.
Ja.
Ey, kurze Geschichte. Ich habe neulich was gedreht für Klaas, für seine neue Sendung, so im Intro, und musste Austern essen. Und habe das erste Mal, das ist das Ekelhafte, was es gibt. Ja, das schmeckt so, weißt du was, die Konsistenz... Ja, das schmeckt so, wie wenn du, kennst du das, wenn du ins Schwimmbad rotzt, so aus der Nase, und das dann nochmal einsaugst durch den Mund? Das schmeckt wie diese Rotze. Das ist Salzwasser mit Rotze.
Du
nichts anderes.
Ich, zu trinken.
Ja, keine Ahnung, was man, das ist aber so, als wenn sich 20 Fischer zusammengetan haben, alle Popel zusammen, und die da in die Auster, in die alte Schale gehen. Das schmeckt wie Rotze. Das ist für mich
das ist nicht so ein akzeptabel. Das ist ein groß angelegter, über Jahrzehnte versteckter Prank von so Fischern im Arcachon-Becken, die einfach, pass mal auf, jetzt verarschen wir die reichen Leute. Wie hast du die alten Muschelschalen da, Pierre?
Kannst du dir vorstellen?
Jetzt machen wir unsere fetten, die dicken, gelben Dinger rein und verkaufen das für richtig viel Geld und sagen, das ist eine Spezialität. Glaube ich auch bei Kaviar zum Beispiel, macht alles nicht so richtig viel Sinn.
Die Eier aussehen, wenn man die dann runterkommt.
Ja, habe ich das erste Mal gegessen.
Das einzige Lebensmittel in Deutschland, was man, das einzige Tier, was man lebend verzehrt, die Auster.
Wieso lebt die noch, wenn man die isst?
Ja,
die lebt noch.
Ab.
Doch, echt?
Oh Gott.
Und die hat in dir jetzt Kinder bekommen, mit dir.
Oder eine Perle gelegt. Nee, aber ich habe tatsächlich... Wie krass ist das denn? Als ich die geschlürft habe, weil ich habe die erst die mit der Gabel noch da... Oh Gott, das muss ja so ein Schmerz... Oh Gott, die Arme.
Was muss das für ein Schmerz gewesen sein für die Auster? Ja.
Oh Gott.
Platz 2? Allee der Muschel des Jahres. Platz 2 bei dir, Olli?
Wir haben übrigens eine Krebsplage in Berlin, wurde heute in der Zeitung geschrieben, dass hier irgendwelchen englischer Krebs ist angekommen und der hat sich hier vermehrt und rennt durch die Straßen. Ich habe noch keinen gesehen.
Da muss Jens Spahn mal was gegen machen. Jet Set. Diese Krebse, die bilden so eine geschlossene Gesellschaft und haben mit den Deutschen gar nichts mehr zu tun. Erst die Hipster, dann die Flüchtlinge und jetzt auch noch die Krebse. Ich glaube, ich spinne.
Auf Platz 2 bei mir Pimentos, diese kleinen gebratenen...
Die grünen, Alter! Das ist eine geile Idee.
Das isst du in Spanien mit Salz und Öl drauf, mega lecker, habe ich mir hier gekauft, in der Pfanne gebraten. Was ist das für eine Scheiße, ey, ekelhaft. Wirklich. Und das, keine Ahnung, was die da noch machen, die... Ob die da
hast
noch
du
mal
denn,
mit Urin...
Hast du denn das richtige, also ein gutes Olivenöl, habe ich nämlich auch schon mal selber gemacht, kann man in Deutschland eigentlich auch machen. Und das Geile ist, dass man nicht so richtig weiß, einige sind scharf, die meisten aber nicht. Und es ist wie so ein Ratespiel. Man isst die Dinger und ab und zu erwischt man so ein scharfes Ding und meistens aber nicht. Und diese dicken Salzflocken drauf.
Die dicken Salzflocken. Ich habe sogar extra dicke Salzflocken gekauft. Aber ich muss sagen, es hat mir hier nicht geschmeckt. Im Urlaub ist das, vielleicht liegt es aber auch so, ist wie mit dem Tomatensaft, den ich wirklich auch nur im Flugzeug trinke. Ich trinke mein ganzes Leben, aber im Flugzeug ist es ein geiles Getränk. Aber vielleicht ist mit dem Pimentos, die schmecken nur in Spanien gut. Das ist mein Platz 2.
Bei mir ist auf Platz 2 auch das, was aus der Kindheit, ich bin so ein Portugal-Kind, wir haben da auf dem Portugal abgehangen, das war, ist auch wieder im Kommen jetzt als neues Urlaubsland.
Portugal ist wieder Caldo ist ein Trendland.
Caldo Verde, die berühmte Kohlsuppe aus Portugal, habe ich versucht in Deutschland bei einem Portugiesen mal zu essen, vor gar nicht so langer Zeit, und so Ratatouille-artig sollten da die Kindheitsgefühle wieder hochkommen, ist nie wieder passiert, außer halt in Portugal selbst. Ich weiß nicht, was sie da machen, es ist auf jeden Fall viel leckerer dort. Caldo Verde, leckere Kohlsuppe.
Dann nehme ich auch was aus Portugal. Ist auch ein,
ja, warst du auch schon mal da?
Ja, ist auch eins meiner Lieblingsländer. Finde ich ganz toll.
Wirklich toll, oder?
Ja.
Mein Lieblingsland ist Deutschland.
Meinst du Bayern?
Ich bin, Alter. Dann geh doch bei, wisst ihr was? Dann geh doch nach Portugal, wenn das so geil da ist. Dann haut doch ab. Wenn ihr meint, dass das euer, wenn das die große Sache ist, Portugal, dann geht doch dahin. Dann lest doch nur noch Pessoa oder wie der Pisser heißt, der depressive Literat da, und haut da ab irgendwie und esst eure hier, trinkt den, hier den Galau.
Also diese Törtchen.
Wenn das jetzt so geil ist, dann bei euch in Portugal,
diese
echt.
Diese Törtchen mit Vanille drin. Wie heißen die
nochmal? Ach
noch
ja.
Cozoau.
Nee,
mit Vanille. Nein, die heißen Dings hier. Napas. Napo. Napa.
Ja, so ähnlich. Es ist eigentlich gemein.
Napa-Schuhe. Napa-Schuhe.
Pastéis de nata.
Genau.
Tapas. Napa. Napi. Napo.
Natas.
Und dazu Galau. Ganz genau.
Du, genau. Und ich das fiese an den Sachen, es gibt ja...
Danach zum Yoga, ne?
Nee, Yoga nicht.
Es gibt ja die Crema Catalana, es gibt die Creme Brûlée und es gibt diese Natas. Und ich habe das Gefühl, das fing in Portugal an, dann ist der Typ, der das irgendwie erfunden hat oder auf den das zurückgeht, einfach irgendwie mit dem Esel an der Küste lang geritten, hat das immer so ein bisschen anders zubereitet und komplett in Südwesteuropa isst man das Zeug in verschiedenen Formen. Es ist letztlich Creme Brûlée in einem Blätterteig eigentlich, ne? So kann man, ja. Aber muss nicht heiß sein, ist aber so ähnlich.
Aber wenn du dann aufs Meer guckst, schmeckt es irgendwie besser. Es hat irgendwie mit dem Meer zu tun, dass es besser schmeckt.
In Deutschland haben wir die Vanilleschnitte, da ist noch mehr Vanille drin, weniger Teig, das schmeckt viel geiler.
Die Eiterbrille. Und dann mal die leckere Eiterbrille. Das ist Deutschland.
Oh, ja.
Ich finde Deutschland am besten.
Ja, echt jetzt. Wenn jetzt Portugal die große Sache ist. Wir haben unsere eigenen Sachen hier. Wir brauchen, wenn das alles im Ausland besser ist, ne, dann kriegt ihr für den Ball in der Jahrhunderter Bahncard und dann könnt ihr hier schön Interrail zusammen machen. Also, was ist ich am geilsten...
Platz 1.
Bei mir Platz 1. Weißt du was, das ist ein deutsches Gericht. In Deutschland, man fühlt sich ja manchmal schon was für ein Ausländer. Deswegen kann man das auch besser. Das ist ein schöner Sauerbraten. Genau, fremd im eigenen Land, der Sauerbraten. Das ist für mich mein Lieblingsgericht. Und manchmal denke ich hier, wenn ich irgendwie beim... Ich bin gar nicht mehr in meinem eigenen Land. Nee, Quatsch, also pass auf. Mein Lieblings... Also was ich als Kind wirklich sagen muss, als wir in Italien waren und wir waren in... Wie hieß der... Bibione, der Touri-Ort, auch Bibione, wo mir damals die Hose gerissen ist mit den dicken Schenkeln, die Story ist alt, aber da habe ich gemerkt, dass Tutti-Frutti-Eis, ne, das kann man nur in Italien essen. Tutti-Frutti-Eis mit Vanille, ja, noch sowas anderes.
Hast du auch Eis?
Ich habe auch Eis. Auf eins.
Ja, ist doch egal, aber Tutti Frutti mit diesen kleinen Stücken drin, diesen Tutti Frutti Stücken, das kriegen die hier nicht hin. Da ist der Deutsche zu stringent, um sich das da reinzukleistern. Aber Tutti Frutti Eis in Italien ist die Nummer. Ja,
es ist aber auch wirklich eine gigantische Strategie von der Firma. Die heißt ja Langnese bei uns. Wenn man über die Grenze fährt, die heißt in jedem Land anders. Und am Strand gibt es immer diese Schirme, wo dann, also ich glaube in Spanien und in Portugal heißt die Ola. Ja. Und auch das ist bei mir auf Platz 1, das Eis, dass es eben verschiedene landesspezifische Stieleise gibt. Mittlerweile gibt es das Globalisierungseis Magnum auf der ganzen Welt, aber es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel in Portugal Epa oder Perna de Pau, Sachen, die es nur da gibt. In Spanien fällt mir jetzt nicht ein. Wie heißt dieses komische Eis, was... in Spanien, was aus Fruchtsaft gemacht wird, fällt mir jetzt nicht ein. Nein, das gibt's ja auch bei uns. Was nur da gibt. Egal, es gibt in jedem Land so zwei, drei Eise am Stiel, die es nur da gibt. Und deswegen ist auch bei mir auch auf Platz 1 das Eis.
Und das kennt das Calippo-Eis, muss ich kurz einwerfen, ja? Das Calippo-Eis, als das rauskam, da war so ein ganz dreckiger Spruch an der Seite von dem Eis. Schön warm machen die Stange und dann hoch und runter, immer wieder, auf und nieder, stand an der Seite von dem Eis.
Letztlich, wenn man das so raus... Letztlich sind die Sprüche auf dem Calippo sind die Calippo-Spruchtexter, sind die Steigbügelhalter dieser widerwärtigen Smoothie-Bewegung, diese Ankumpelei von den Smoothies angekumpelt werden, Alter, auf den Glasflaschen. True Fruits und Innocent, beide gleich scheiße. Ich will schon von Leuten nicht angekumpelt werden, da will ich auch nicht von meiner Smoothie-Flasche angekumpelt werden. Weißt du, das ist der Grund, warum ich wieder zu dem guten Rio Doro Aldi-Nektar umgestiegen bin, vom Smoothie
hin. Ganz meiner Meinung, ist fürchterlich. fürchterlich.
Rio Doro von Aldo, da weißt du, was du hast, nämlich Zucker und ein bisschen Frucht. Da musst du nicht, aber da wenigstens wirst du nicht angepumpt und angekumpelt und so angefasst untenrum von deiner Smoothie-Flasche mit irgendwelchen halbgaren Witzen auf. Das ist mir alles zu viel. Das ist mir zu. Da müsste Jens Spahn mal was gegen machen.
Genau.
Das macht er jetzt. Das traut er sich nämlich nicht.
Das macht er nämlich auch nicht. Wir haben mal hier einen schönen Zettel gemacht für Jens Spahn, damit er mal weiß, was er zu tun hat. Deine Nummer eins.
Ja, meine Nummer eins ist auch Eis. Oder soll ich jetzt was anderes nehmen?
Oh,
aber in Form, von Shake. Vanilleshake. Völlig ohne Marke.
Wo gibt's den da?
Am Strand. An der Strandbude.
Da steht ein Typ mit dem Mixer und macht den Vanilleshake. Schön oder was? Vanilleshake,
ganz genau.
Wo denn? Wo denn da?
An der Strand.
In Frankreich?
Nee, an der Nordsee. Auf Jüst.
Ach so.
Jüst. Da war ich auch schon öfter auf Jüst. Schöne Insel. Ja. Fast die schönste von den ostfriesischen Inseln. Finde ich auch.
Die Insel meiner Kindheit. Sehr schön.
Jüst.
Autofrei.
Ja. Norderney ist ja, glaube ich, nur teilweise nicht, aber autofrei.
Die Insel ist super. Finde ich.
Schöner langer Sandstrand, finde ich auch, ganz tolle Insel. Niedrig bebaut, ne? Ist nicht so zugekleistert.
Ja. Hol dir das bald in dein Haus, wenn das so geil da ist.
Ja, oder Portugal, wir überlegen noch.
Das ist Deutschland.
Dann mach das doch.
Ey, das waren die großen fünf übrigens für heute.
Achso, ja, das waren die.
Mach mal eben.
Einmal kurz hier, weiter. Das waren
die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Und wir sind auch schon fast am Ende, ne? Oder?
Mir ist noch eine Sache eingefallen.
Ja. Aber ihr könnt
mir ist noch eine Sache eingefallen zum Schluss, wo Sue gerade von Frankreich gesprochen hat. Ich kann mich noch erinnern, als Kind war ich mal, wie heißt denn diese komische Riesensanddüne, die größte nördlich der Sahara? Bei Arcachon, Dune de Pilar. Und ich kann mich noch daran erinnern, das ist eine riesige, ich glaube 50 Meter hohe Sanddüne, gigantisch groß. Und ich kann mich dann noch, ist eingebrannt, wie auf meiner Netzhaut eingebrannt, dass da die ganzen Touristen an dieser landseitigen Seite dieser Düne hochgekraxelt sind. Das ist eine Steigung von, ich glaube, 30% oder sowas. Du musst eine riesige Sanddüne hochkraxeln. Und ich weiß noch genau, wie ein Junge, der total dünn war und der genauso alt wie ich war, der das aber nicht geschafft hat, da hochzukommen, weil der irgendwie, ich sag mal so, es trennt sich da gesundheitlich Spreu von Weizen. Du siehst die dicken Engländer hochkraxeln, siehst auch Leute, die es gar nicht schaffen, da hochzukommen, und junge Spunde, die eigentlich unsportlich aussehen, schaffen das. Und das ist quasi so der Test für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn man die Möglichkeit hat, dass man testen möchte, sich aber nicht traut, zum Arzt zu gehen, einfach mal im nächsten Urlaub an die Atlantikküste nach Frankreich fahren, die Düne hoch, und dann kann man sehen, wie weit man schafft. Und dann, wenn man so beim Drittel schon anfängt, das Herz aufs Herz zu hören, sollte man vielleicht mal zum Kardiologen gehen. Ich erinnere mich noch daran, wie Leute wirklich da liegen geblieben sind, wie so kaputte Autos und nicht mehr weiter konnten. Wie so ein Berg mit Gescheiterten.
Ach, krass. Deine Biografie später, wenn du auch dein Boris Becker Buch machst, hier von wegen mein Leben und so, der Dünne auf der Düne. Das ist geil, oder?
Der Dünne von der Düne. Der Dünne, ich habe das immer geschafft, Düne da hoch. Ja. Und das Geile ist, du läufst da hoch und danach kannst du, weil das halt Sand ist, danach haust du einfach runter springen, es passiert einfach nichts. Total geil.
Mega. Ach, ich muss auch mal wieder an eine Düne und dann so nackig da rumlaufen, nur mit Sonnenbrille und Turnschuhe und Touristen erschrecken. Ja, das war's, glaube ich, schon.
Ich möchte mit dir auf die AIDA Luna das nächste Mal. Wir zwei, schön Economy auf die AIDA. Oh, ja. Da würde ich mich nächstes Jahr 6 Wochen lang keine Möglichkeit abzuschalten und kein Internet, in das man sich flüchten kann, sondern nur Leute, die einen jeden Tag 24/7 erkennen und was von einem wollen. Da träume ich von. Nächstes Jahr mit dir.
Aber wenn wir irgendwann vielleicht noch ein bisschen größer werden mit unserem Podcast oder bekannter, können wir vielleicht so ein ganzes Schiff mit Fans mieten, die fest und flauschig kreuzen.
So wie Udo. Wie die Udo-Tour. Und ab und zu lassen wir uns mal blicken in so seidenen Bademänteln und zeigen auf Leute, mit denen wir Geschlechtsverkehr haben wollen.
Genau. Und dann gehen wir aber,
nicht mitkommen.
Mit dem Kopf, ja, die kommen nicht mit und nicken mit dem Kopf, und dann gehen wir wieder depressiv zu zweit und gucken wieder Game of Thrones von vorne. Nee, aber das ist doch eine gute Idee. Dann brauchen wir einen Vorführraum, ein schönes Restaurant. Dann nehmen wir auch all die Leute mit, die wir auf unseren Gnadenhof, Biolek, Gottschalk, alle. Und die können auch da eine Performance machen. So eine Event. Jan, das machen wir.
Das wäre das einzige Mal, wie ich eine Kreuzfahrt mache. Die große Jan und Olli Kreuzfahrt. Bringt das 300
aus, keine Kunden. Mit 500 ausgewählten weiblichen Fans zwischen 20 und 30.
Ollis und Jans, Fixschiff der Liebe. Das Fixschiff.
Das Fest und Flauschig Fiction.
Aber wir fahren aus Sicherheitsgründen, weil wir sofort seekrank werden, fahren wir aber nicht aus der Wesermündung raus. Immer nur so schön Bremerhaven. Bremerhaven-Norden haben immer hin und her.
Nee, wir bleiben einfach 50 Meter nach der Elbmündung stehen. Und dann, weißt du, und dann bleiben wir da einfach eine Woche. Aber sag mal ganz kurz, wenn es das Fickschiff ist, du hast da bei dir auf dem Schreibtisch ganz lange noch eine Viagra gehabt, Jan. Kannst du die dann mitbringen?
An die habe ich ohne Scheiß gerade gedacht, weil ich habe die Box in der Hand gehabt. Ich habe die auch vor kurzem weggeschmissen, weil da die Fruchtfliegen rangegangen sind. Und dann mit so einem riesen Steifen immer durch die Fruchtfliegen haben die Katze gefickt, weil die so horny waren.
Jedes Mal, wenn ich bei dir war diese kleine Schachtel mit der Viagra. Und ich gebe eine Sache zu, einmal, als du nochmal nach unten gegangen bist, habe ich heimlich geguckt, ob sie noch da drin ist. Und sie war noch drin.
Ja.
Wer hat dir die nochmal geschenkt? Irgendein Staatschef oder so, ne?
Ja, irgendein Staatschef. Darf ich aber nicht drüber reden wegen laufender Verfahren. Das war Fest und Flausche für diese Woche. Ja. Wir sind wieder da, ihr seid wieder da. Das Leben geht wieder los. Nicht vergessen, lasst euch von den Leuten nicht ins Gewissen reden, die sagen, ihr sollt wählen. Lasst euch von niemandem was sagen. Ich möchte auf die Liste ganz kurz von Rocco Schamoni gegen den Staat draufpacken. Einfach nur, weil ich so widerborstig bin. Was diese ganzen Scheiß-Geht-Wählen-Spots angeht. Ey, ganz ehrlich, ey, ich wähle, wen ich will. Und ob ich will, egal. Ist egal.
Ja, nicht der Hass heute. Ich fand es ganz gut, dass wir heute, das war ein milder Anfang. Sehr, sehr schön. Ich spüre aber borstende hier Aggressionen. Ja. Da hat sich einiges aufgestaut. Zu, bist du noch bei uns oder bist du schon los?
Nee, ich bin noch da.
Das war schön, dass du auch dabei warst.
Ja, genau. Euch auch. Dankeschön. Bis nächste Woche.
Jetzt schön alles rausschneiden. Bis nächste Woche.
Mach ich.
Tschüss.
Schnipp, schnapp.
Tschüss, Leute. Ciao.
Tschüss.
Tschüss, Olli. War gut.
Ciao, Jan.
Tut mir gut. Tut mir wirklich
geil,
gut.
Ist geil, dass du wieder da bist.
Meine Haut, weißt du, wir haben angefangen zu reden, meine Haut ist sofort besser geworden. Ich hatte ja so schlimm Neurodermitis. Das fing vier Wochen an, als vier Wochen Spotify vorbei war, irgendwas fehlt. Ich habe mich angefangen zu kratzen und so. Und jetzt ist es irgendwie wieder besser. Seit wir wieder hier zusammen sind, ist die Haut besser geworden.
Ich denke jetzt wieder, also ich glaube, jetzt wird es auch wieder so, dass ich jeden Morgen wieder aufwache und ich denke, das geht ganz schnell, dass wir wieder in diesem alten Ding drin sind. Ja, zwei alte Männer.
Ich nehme jetzt die Viagra. Und dann? Der Sonntag.
Ich schick dir mal ein paar neue Fotos von mir zu. Nimm mal die Viagra, das ist geil. Also ich habe ein paar Selfies gerade gemacht hier. Schönen Abend hier noch.
Tschüss. Die Hainbuche ist ein super Baum übrigens. Richtig guter Baum. Schick dir nochmal ein Foto gleich.
Oh ja.